Hey David!
Hallo Robert.
Hey, du bist noch im Ganzen da. Nicht zerflossen oder so.
Es war hart davor. Meine technischen Geräte sind auch alle abgekackt. Und ich dachte kurz auch, dass Boje und Flocke die Füße hoch machen. Das war zu krass. Aber
Flocke ist ja auch schwarz noch, ne, vom Fell her.
Ja. Die darf halt gar nicht in die Sonne laufen.
Cooper ist auch abgekackt. Ja. Also wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, er kriegt ein Magenproblem und ich musste nachts um 3 mit dem raus. Aber deswegen habe ich einen Tag um 4 Uhr morgens im Garten gesessen und Filmnews gescriptet bei 23 Grad.
Ja.
Als die Sonne aufging. Es war ein bisschen Zen.
Ja. Und die Leute sind hoffentlich im Kino gewesen, aber ich habe schon gesehen, die Zahlen waren jetzt nicht so gut. Ich glaube, der Doppelschlag aus WM und Wetter hat dann doch zugehauen.
Supergirl ist krass gefloppt. Also generell, oder?
Ja. Es war irgendwie zu erwarten. Was ich letzte Woche auch angekündigt hatte, der hatte dann tatsächlich dann da die Kritiken bekommen, ne, wo wir vermutet hatten, dass sie so auch ausfallen werden. So sind sie dann auch ausgefallen. Es war tatsächlich wieder so ein, der hat richtig auf den Sack bekommen, der Film. Da bin ich dann wieder verwirrt, weil ich dann drauf gucke und denke, wie kommt das, dass wir dann tatsächlich denen ja dann häufiger dann auch mal vorgeworfen wird, zu kritisch zu sein, dass wir bei sowas dann gar nicht so, ne? Man kommt so raus und denkt so, naja, wehgetan hat er jetzt auch nicht. Schlecht war er jetzt nicht.
Was waren denn die Hasspunkte der Leute, die den jetzt richtig blöde fanden?
Ach, das ist ehrlich gesagt,
weißt du nicht mal.
Ich glaube, es geht da gar nicht um Punkte. Also wenn ich so Überschriften lese wie The End of the DCEU, habe ich in den USA ein paar Überschriften gesehen. Ja. Ich dachte, das ist der zweite Film. Können wir der Nummer vielleicht eine Chance geben? Also klar, ne, man ist jetzt schon ein bisschen so gebeutelt, weil man auch gerade aus dem MCU so ein paar Sachen mitbekommen hat, auch die Entwicklungen. Und das DCU ja auch genau deswegen rebootet wird, weil es eben nicht mehr lief. Ne? Und wenn dann der zweite Film dann schon die Leute nicht überzeugt. Ich verstehe, dass man dann schneller auf die Barrikaden geht. Aber ich denke, wir können jetzt, glaube ich, mal abwarten, was Clayface vor allen Dingen noch macht. Weil
ja,
da sieht der Trailer
so,
echt
wirklich
gut aus. Und dann mal gucken. Also wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Aber ich finde es ein bisschen früh, jetzt schon den Tod des DCU heraufbeschwören.
Ich würde
es
mal kurz in Zahlen gießen. 38 Millionen hat der am Wochenende verdient. Da muss man sich überlegen, Toy Story hat in seiner zweiten Woche 70 Millionen gemacht und steht beim Zehnfachen fast in den USA und auch in Deutschland, finde ich krass zu sehen. Der hatte eine Prognose von 90.000 für einen Superheldenfilm, ist nicht sechsstellig, extrem, also kenne ich gar nicht.
Ja.
Und dann sind nur 55.000 reingegangen.
Oh nein.
Das sind, auch in Deutschland, sind 4-mal mehr Leute in Obsession gelaufen, der weniger als ein 200. gekostet hat von Supergirl. Da kannst du dir, die Rechnerei dahinter ist schon krass. Und das Feedback zu Obsession ist auch sehr fantastisch, was wir hier zum Beispiel beim Podcast bekommen haben.
Ja,
hast du gesagt, du möchtest jetzt ein bisschen Feedback von letzter Woche?
Ich habe es nicht gesagt, aber du hast meine Gedanken gelesen.
Marc schreibt, ich habe mich in Obsession, das ist auch wirklich gut, Leute haben dann um seinen Letterboxd-Account gebeten, weil sie gesagt haben, wenn du so deine Letterboxd-Kritiken schreibst, dann möchte ich dir gerne folgen. Weil Marc schreibt, ich habe mich in Obsession fast eingestuhlt und das, obwohl ich laut Letterboxd 150 Horrorfilme in meinem Leben gesehen habe und seit mindestens 5 Jahren auch einen Panzer diesbezüglich aufgebaut habe. Ich wurde mal mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt und fand das, in Klammern, im Moment nicht mittel. Fristig, weniger schlimm als jede gottverdammte Autoszene in Obsession. Ich habe ab jetzt panische Angst vor Indy Navarro und werde mir vermutlich ein neues Hobby suchen müssen.
Krass. Ja. Ich finde den Diskurs auch echt spannend. Bea hat bei Moviepilot ein Video hochgeladen, wo sie mal darauf eingegangen ist, weil sie hat sich beschwert, dass online häufig der Take kommt, dass der Bösewicht im Film Indy Navarette ist.
Ich würde gleich mit einem Kommentar, also ich,
ja?
Entschuldige, ich unterbreche, wir haben das passende Kommentar. Schoki Girl 89 hatte geschrieben, zum Thema Bär als Bösewicht der Story. Lieber Robert, bitte guck dir den Film nochmal an und achte darauf, wie oft er bei einer Entscheidung sich dafür entscheidet, die Option zu wählen, die seinen Interessen entspricht, egal wie es ihr geht. Dann listet sie 4 Sachen auf, das wären aber alles dann Spoiler für die, die den Film noch nicht gesehen haben.
Ja.
An der Stelle möchte ich bloß mal kurz sagen, ja, ich habe diese Perspektive letzte Woche nämlich aufgemacht, warum er so handelt, weil es erstmal um seine eigene Wunscherfüllung geht. Aber ganz klar ist das natürlich völlig egoistisch und nicht richtig. Aber das macht ja diesen Bösewichte so klassisch, sind ja oft so eindimensional und wollen nur ihr Ding durchziehen. Und das macht es ja hier so fies und mies. Und jetzt wieder zu dir.
Also ich finde das sehr schön, wie man darüber auch diskutieren kann. Wir hatten ja letzte Woche auch so ein Gespräch, ich wollte da gerade ansetzen und diesen Vergleich zur Male Loneliness Epidemic ziehen, weil ich da eigentlich sagen wollte, dazu bin ich da nicht mehr gekommen, dass dieser Film dem Ganzen ja einen schönen Spiegel vorhält, weil ne, normalerweise kann man das ja aus der einen Perspektive sehen, oh, die Männer sind alle einsam und dieser Film sagt, ja, Aber guck mal warum. Und ich habe mehrfach dieses Meme gesehen. Das hast du auch, Martin. Ihr habt das bestimmt mitbekommen. Wo diese Frage viral ging, würdest du lieber mit einem Mann oder mit einem Bären auf einer Insel oder so.
Irgendwie im Wald, nachts alleine im Wald.
Nachts im Wald, genau. Und nun heißt hier der Hauptdarsteller Bär. Mhm. Wie genial. Also ich
das habe ich noch gar nicht gezogen, Schluss.
Habe ich auch nur aus den Kommentaren, aber ist natürlich, also wenn Cory Barker da auch noch dran gedacht hat, wäre das brillant. Und weil das aber eine Möglichkeit ist, ist dieser Film so schön und kommt auch bei den Leuten so gut an, weil man sagt so, jo, da kann man einiges rausziehen, ne? Und kann viel auch über so Beziehungsdynamiken, aber auch so über Geschlechter, Rollen, dieses ganze Ding kann man viel diskutieren, wenn man möchte. Und ich glaube, es könnten hitzige Debatten werden. Und sowas hat ein Film schon lange nicht mehr ausgelöst.
Wir haben hier noch, ich lese von Daniel vor, gestern in Obsession gewesen. Der Film macht wirklich was mit einem Holy Shit, habt ihm 5 Sterne gegeben. Da hatten wir einige Nachrichten in diese Richtung. Dann wurde ich gebeten, ey, mach doch mal von Jaco, mach doch mal einen Fußball-Podcast. Und nämlich aufgrund deiner Empfehlung, alle WM-begleitenden Dokus vom ZDF sind absolute Banger. Ich empfehle auch 1994, 11 Helden, ein Albtraum von der ARD.
Ja, den wollte ich mir auch noch angucken, weil 1994 war ja das Jahr, nachdem sie Welt, also die 4 Jahre danach, und das war doch auch schon so ein Fuck-up.
David gerade zu Martin rüberguckt, um sich abzuholen, ob das auch stimmt, dass sie 1990 Weltmeister waren. Ja,
nee, das weiß ich schon, aber ich dachte, bevor ich mich auf dünnes Eis begebe, aber ey, hat er gesagt, ob wir beide einen Podcast über Fußball
machen? Nee, ich dachte wirklich nicht.
Okay, ja. Sehe ich ein.
Kev sagt, diese Folge war fantastisch, Martin ist eine gute Ergänzung, nicht zu viel und nicht zu wenig, viel Glück mit dem Beton, schöne interessante Gespräche zu den Filmen, ich habe mir die Folge gleich nochmal angehört, danke an euch drei. Wie ist mit deinem Beton gelaufen?
Ja, läuft. Fundament ist jetzt fertig.
Und dann rührst du den da selber an und machst das Fundament? Wie ist es in so einer Drehtrommel, links Betonmischer?
Mhm, ja. Soll ich es dir detailliert erklären?
Cool. Betonmischer habe ich noch nicht benutzt. Das finde ich gar nicht cool. Ah. David, wirklich, du siehst richtig. Pass auf, David, wenn ich aus dem Kino komme und David steht mit allen anderen da und sie nerden dann rum, ne? Dann mache ich das gleiche Gesicht wie er gerade, wo ihn so einfach so der Geist verlässt und rauswandert irgendwo in den Himmel von Berlin und er einfach weg ist. Aber sein Körper sich hier noch verfestigen muss. Schön, dass wir Notes from the Last Row letzte Woche erwähnt haben bei der Vorschau. Der ist auch, ist mir noch ein paar Mal die Serie hochgekommen. Weißt du noch, als ich meinte, der Hauptdarsteller von Old Boy? Das soll wohl eine ziemlich intensive Serie sein aus Südkorea. Und hier war noch die Frage, habt ihr schon den Trailer zu The Iceman gesehen? Hast du den angeguckt?
The Iceman.
Das ist wie der Eli Roth-Film.
Ach so, der Eli Roth-Film?
Das sieht kacke aus.
Ja, klar. Ich habe da irgendwie so eine Gewaltdiskussion mitbekommen, weil Kinder Gehirne aus Köpfen essen, schon im R-Rated-Trailer. Ich weiß nicht, ob...
Mit, aber einem Ice Cube.
Ja.
Dem Dings,
ja, mit so einem Eis...
Ja, eine Kugelhirn.
Heber, ja. Kugelhirn. Könnte auch ein Trash-Feuerwerk sein, aber Eli Roth... Ich müsste lange überlegen, um zu gucken, ob der schon mal jemals einen guten Film gemacht hat.
Das ist ein Terrifier-Klatschversuch, siehst du richtig an der Art und Weise. Also ich finde das einen ziemlich dummen Trailer. So, ich glaube, wir sind hier durch. Ja, sind wir mit dem Feedback.
Na dann, alles Gute zum Tag nach der WM hier. Ihr seid doch bestimmt.
Es ist nicht der Tag danach, es war die Nacht um 1.15 Uhr oder so.
Stimmt, da ist es geendet.
Ja, ich habe es gesehen. Richtig abgefuckt. Wir haben scheiße gespielt, die anderen noch beschissener.
Ja.
Es war ein richtiges Dreckspiel, es hatte mit Fußball nichts zu tun, wir haben richtig abgefuckt. Dann wurden wir auch noch richtig beschissen, so ein Doppeltraum. Also wir waren scheiße und wurden noch beschissen. Es war einfach nur so, also wirklich, das war eine Mistkacke. Das ganze Spiel. Hast du es gesehen?
Aus dem Augenwinkel.
Also eine Qual. Ja,
nebenbei ein Video geschnitten.
Wirklich, dann noch so wirklich, wirklich fiese Fehlentscheidungen. Kannst du knicken, die ganze Nummer. Also weißt du, bei der M letztes Mal, dieses Spiel gegen Spanien, das hat wehgetan, aber da waren wir ja richtig gut. Aber das jetzt war einfach wirklich nur alle in, nee, ich will nicht so Gewalt anstiften. Die sollen einen schönen verlängerten Urlaub haben.
Für immer? Naja,
ja.
Ich wollte keine Wunden aufreißen, sondern...
Da ist noch nichts verheilt,
ich wollte
ist noch frisch.
Ich wollte
das mehr so, kennst du den Moment, wenn man so diese nochmal so mit Alkohol desinfiziert? Das.
Und dann mit so einem Eisheber ein bisschen Gehirn.
Oh. Ich hatte das mal, als ich mir die Hand aufgeschnitten habe beim Dreh bei Geile Zeit. Da hatte ich hier so ein, die Leute mögen private Geschichten von uns übrigens, David.
Ja.
Hatte ich hier so einen langen Schnitt. Siehst du die Wunde noch? Hier? Da ist immer noch die Narbe.
Ja.
13 Schnitte und ich habe aber gern zugeguckt bei dem Operieren. Also hatte ich meine offene Hand. Ja, ich finde es interessant, weil ich mal die Chance.
Gibt es so eine Psychopathenskala? Hast du mal nachprüfen lassen, ob du vielleicht auf so einer Skala... Ich würde sagen, im unteren Bereich angesiedelt bist.
Nee.
Weil du sagst hier manchmal so Sachen. Vor ein paar Monaten war doch auch so eine Sache. Genau, wo du irgendwann meintest, im Leichenschauhaus, da hast du doch auch schon sowas gesagt. Da war doch was.
Ja, ich finde es super interessant. Kann ich ja nichts machen.
So, hören hier Leute zu, die so.
Ja, ich finde es interessant. Also, was krass ist, so Gerüche. Also, das hast du ja unterschätzt. Als irgendwie letztes Jahr ist so ein Reh verwest, nicht weit von mir, wo ich mit Cooper langlaufen.
Okay, können wir bitte mit dem Podcast starten? Oder deine Geschichte erzählen?
Darf ich jetzt erzählen? Ja, erzähl. So, dann lag ich so da und guckte so in meine offene Hand. Und dann kam der Moment, wo du jetzt gerade warst. Das muss ja betäubt werden.
Ja.
Und dann ging die Spritze in das offene Fleisch. Und ich habe so zugeguckt. Ich war so, oh, das war richtig mies. Okay. Dass ich jetzt auch 20 Jahre später nicht vergessen. Ja, wollte ich mal erzählt haben.
Schönes Kopfkino.
Ey, ich finde das super interessant, der Körper. Findest du nicht? Muss doch kein Psycho sein. Ich fange ja nicht nachts Katzen und heute die oder so.
Und damit herzlich willkommen
zu zwei wie Pech und Schwafel.
Werbung.
Und damit schalten wir rein in die Werbung. Leute, die dritte Staffel von House of the Dragon startet auf HBO Max. HBO Max steht für Premium-Inhalte, das wissen wir. Und natürlich für alle, die Welt von Westeros lieben, findet ihr alles an einem Ort bei HBO Max. Nämlich House of the Dragon, natürlich die Mutterserie Game of Thrones oder zuletzt auch Night of the Seven Kingdoms. Haben wir geliebt, David.
War mega, ja, war mal was anderes vor allen Dingen. House of the Dragon wird jetzt nochmal größer.
Es ist natürlich die Geschichte von den Targaryens, die weitererzählen. Ja. Ne, Rhaenyra Targaryen, Alicent, ne, zwei Frauen, die sowohl auf der gleichen als auch auf der gegenüberliegenden Seite standen. Die Frage ist, wie werden die Bünde jetzt weitergehen rund um Aegon und Drachen, die gegen Drachen kämpfen. Und man weiß bei House of the Dragon, dass die Opfer sehr, sehr groß sein können und die Wut und die Rachegelüste, die damit einhergehen, noch größer. Und wenn Bünde aufbrechen und alte Feinde zu neuen Freunden werden und umgekehrt, weißt du nie, in welche Richtung dann am Ende das, ja, wie soll ich sagen, das Emblem der Macht schwingt. House of the Dragon Staffel 3 ab jetzt streambar bei HBO Max. Viel Spaß damit und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.
Werbung Ende.
Was haben wir heute? Ach, was die Woche kommt. Du bist natürlich Blond-Fan, so, nee, nicht Fan, aber du mochtest natürlich Blond, hast du mir doch erst
mal erzählt. Ja, den ersten Teil mochte ich damals. Ich glaube, es gibt auch noch einen zweiten. Und jetzt habe ich gesehen, das lang angekündigte Prequel ist nur eine Serie.
Ja, und startet die Woche bei Prime Video Mittwoch.
Ja, weißt du, ob Reese Withers, nee, okay,
dann. Sollte ich, tue ich aber nicht. Ich habe den Trailer gesehen, nicht erspielt.
Du hast ja auch das Original nie gesehen.
Ich hab's,
ne?
Richtig. Ja. Ich brauche noch was für meinen Lebensabend.
Aber du könntest jetzt zum Beispiel deine große Natürlich Blond-Retrospektive auf dem Kanal starten.
Reese Witherspoon ist aber wirklich cool. Ich habe mich so dolle damals bei Eiskalte Engel in sie verliebt.
Ja.
Und die ist ja auch eine der ganz großen Businessfrauen in Hollywood. Weißt du das?
Ja.
Die, ist ja, die hat ja für 900 Millionen ihre Sunshine irgendwas verkauft.
Haben wir hier schon mal drüber gesprochen. Okay, daher
ich habe eine Mini-Nachricht von vor 4 Jahren.
Ich weiß es von dir. Ja, aber ich merke mir ja alles, was du sagst.
Hat mir noch zwei Cutter früher. So, dann Enola Holmes 3. Ich weiß nicht, was das soll. Ich werde mit Millie Bobby Brown nicht warm. Startet aber diese Woche, weil Sherlock Holmes, gespielt von Henry Cavill, ist entführt und sie muss ihren Bruder retten.
Achso, sie haben ihn nicht gekriegt für den Film?
Ich weiß nicht, ob er da irgendwelchen Shots drin. Doch, bestimmt. Ich glaube, die sind gut miteinander. Ich glaub, der mag das gerne.
Also es,
er spielt auch in allen
wurde
Filmen.
Wurde entführt, ist in den 80ern so ein Ding gewesen, wenn der Schauspieler für den zweiten Teil nicht zu haben war.
Er spielt in allen
dann
Filmen.
Ist er in der ersten Szene offscreen gestorben oder so Sachen.
Er spielt in allen Filmen doch nur so einen Sidekick, der hier so ein bisschen aushilft oder so als großer
Schatten. Ich habe nicht gesehen, ich habe nicht einen davon geguckt.
Er ist so der große Schatten, aus dem sie heraustreten will. Dann für dich, Mittwoch Disney Plus, hast bestimmt noch nicht auf dem Schirm, X-Men 97. Zweite Staffel.
Ich habe mitbekommen, dass die Trailer-Kampagne schon läuft. Ich muss gestehen, ich habe nicht.
Du hast mir erzählt, dass die erste Staffel richtig cool war.
Ja, aber auf die zweite habe ich keine Lust.
Wie passiert das?
Einfach
weil Zeit dazwischen liegt?
Ja, das war in dem Moment, wo es dann kam, dachte ich so, oh, cooler Nostalgieflash, aber mich jetzt zu bemühen, die Fernbedienung in die Hand zu nehmen, einen Knopf zu drücken und mehrfach nach links zu gehen, weil ich benutze ja Disney Plus nicht so häufig, deswegen ist es weiter auf der rechten Seite. Das kann ich nicht, Robert. Das geht nicht. In der Zeit könnte ich irgendwas mit Ninjas
sortierst
gucken.
Sortierst du deine Apps nach Häufigkeit oder sortieren die sich selbst nach Nutzungshäufigkeit?
Nach Nutzungshäufigkeit, ja.
Machen die selbst?
Machen die selbst.
Vorne ist der New Porn drauf?
Ist keine App.
Sehr gut. Beste Antwort. Dann auf Mittwoch Netflix Worst Neighbor Ever für alle, die wieder in so Vorgärten schauen und sehen wollen, wie die Nachbar höllenmäßig untereinander vorgehen. Im Kino die Woche ab Mittwoch schon Minions and Monster, da werde ich gleich was zu sagen. Dann The Piano Tuner, hast du das mitbekommen? Mhm. Das sieht gar nicht mal so mies aus, aber sieht aus wie Baby Driver mit einem Klavier.
Soll auch, glaube ich, gar nicht so schlecht sein.
Ja, ist so ein Typ, der zusammen mit Dustin Hoffman Klavierstimmer ist und so ein super perfektes Gehör hat, dass er das nutzen kann, das Gehör, um Safes zu knacken. Und dementsprechend, weil er Kohle rein... Warum lachst du jetzt, Martin? Ich finde es gar nicht, hätte nicht gedacht, ne?
Nee.
Weißt du noch, als David hier reinkam und eine Geschichte erzählt hat, was Luftbäume in Autos machen?
Ja.
So skurril war jetzt auch hier die Überschneidung. Auf jeden Fall kann der Safes knacken damit und sein eben Arbeitschefpartner braucht $36.000. Und so führt eins zum anderen und ist irgendwo zwischen musikalischem Feingehör und Krimi. So ein bisschen wie bei Baby Driver eben.
Oder The Mastermind, der vorletztes Jahr im Kino war. Mit Josh O'Connor von Kelly Reichardt, der Film. Der ist auch super gewesen.
Habe ich nicht gesehen. Da haben wir gar nicht im Podcast drüber geredet, oder?
Nee, den habe ich dann, glaube ich, auch irgendwie nachgeholt und dann haben wir den nicht nochmal aufgegriffen.
Dann haben wir noch 23.000 Leben. Ist ein kurzer Kinorelease von Netflix, der kommt dann bald eben auf der Plattform raus. Das ist die Geschichte von so Flüchtlingsrettern auf dem Mittelmeer. Weiß ich noch nicht.
Ich habe mir letzte Woche diesen In the Hand of Dante
Von dem ich erzählt habe. Der hat aber schlechte Kritiken.
Katastrophale Kritiken.
Aber gut besetzt.
Ja, von Julian Schnabel auch, der ja tatsächlich ein angesehener Regisseur ist, aber ist der schrecklich. Den habe ich nicht mal durchgehalten.
Der ist auch lang, oder bestimmt?
Der ist 3 Stunden lang und da ist ganz viel, Leute vergleichen den mit Megalopolis und ne, das ist nicht dieselbe Erzählung, aber die Art und Weise, wie er strukturiert ist und wie er dabei zerfällt, ne, der hat sowas ganz Grandioses und du merkst, der Regisseur wollte hier was schaffen, ja, was ganz Poetisches und es zerfällt komplett. Und das sind dann immer die größten Desaster, wie ich finde. Und alle Darsteller geben ihr Bestes, ne? Oscar Isaac, ich finde zum Beispiel Gerard Butler ist in einer echt interessanten Rolle, so als Mobster-Killer. Das macht er richtig gut. Da dachte ich so, ey, Gerard, verschenk dich nicht immer an diese Action-Kracher. Sowas geht ja auch. Muss er nur für gecastet werden. Aber da hat er sich mal empfohlen. Aber das war's. Mehr Schauwerte hat das nicht. Braucht man nicht gucken.
3 Stunden. Megalopolis ist auch so ein Film, der nicht nochmal in der Retrospektive, glaube ich, einen Glow abkriegt.
Naja, ich habe jetzt in den letzten Wochen, es gibt ja Megadoc. Hast du davon mitbekommen?
Doku das ist über den Dreh?
Das ist die Dokumentation.
Ich glaube, ich habe so Reels gesehen.
Jeder sieht die, glaube ich. So. Also wenn du dich mit Filmen beschäftigst und dann der Algorithmus, der dir das reinspielt, wird dir unweigerlich auch was da.
Ich habe gesehen, wie er sagt, ich will das so und so und so und so, weil literally bezahle ich das hier.
Ja,
so
es, ein Ding gibt ein, ich gesehen. Es gibt einen Clip, der viral gegangen ist, wo er vor seinen Effektleuten sitzt und die dann praktisch entlässt, weil er alles besser weiß. Und man sieht schon auch, dass Francis Ford Coppola da ist halt ein Mann, der hat seine Vision, aber der hat überhaupt nicht verstanden, dass er da halt wenig Geld aus seinem eigenen Vermögen für etwas aufs Spiel setzt und sich dann aber auch nicht helfen lassen will. Und dann gibt's die anderen viralen Clips. Dass
wenig Geld?
Er hat zwar 150 Millionen, aber das ist ja...
Hat er wenig Geld gesagt?
Ja.
Hat er so viel mehr Geld? Der hat doch fast alle seine Weingüter verkauft.
Ja, aber wenig Geld. Ne? Also das Projekt ist ja riesig angesetzt gewesen. Ehrlich gesagt, muss ich gestehen, weiß ich gar nicht, ob das im Studiosystem auch 150 Millionen gekostet hätte. Denn wir haben den Film gesehen, der hat zwar viele Effekte, aber hätte der jetzt 150 Millionen kosten müssen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Auf jeden Fall ist es zu wenig Geld gewesen, weil er klagt dann auch in dieser Dokumentation, ständig hat er irgendwelche Problemchen und sind ja Investoren unter anderem abgesprungen und so. Also die mussten da schon ganz schön mit haushalten. Auf jeden Fall waren die anderen Reels alle er und Shia LaBeouf, die sich gegenseitig irgendwie nicht verstehen. Shia LaBeouf ist auf seinem kleinen Trip und hat die ganze Zeit Angst, gefeuert zu werden. In einer Tour zanken sich die beiden und das ist schon interessant mit anzusehen, also dass es diesen Film überhaupt gegeben hat. Aber Francis Ford Coppola kann offenbar keine Filme machen, in denen er nicht mindestens einen Herzinfarkt bekommt bei den Dreharbeiten. Es ist schon spannend, sich den anzugucken. Aber Megalopolis hat natürlich, er hat hinterher ja nochmal gesagt, in 20 Jahren werden die Leute wie über Apocalypse Now sprechen. Da wird das dann ein moderner Klassiker. Ich glaube nicht. Ich glaube, niemand wird mehr über Megalopolis sprechen, sondern wenn dann eher wie bei Die Insel des Dr. Moreau, dieser legendär gescheiterte Film, wo Marlon Brando ja mit einem Hähnchenhut aufgetaucht ist. Kennt ihr die Geschichte? Der hat so ein Bucket auf dem Kopf und da holt er sich ständig so Chicken McNuggets raus, die dann oben auf seinem Kopf sind. Das ist absolut crazy und da gibt es auch eine Dokumentation, die viel bekannter ist als der Film, weil es so ein Desaster geworden ist. Langer Ausflug, Entschuldigung.
Wofür? Wir reden über Filme.
Ja, das stimmt.
Willst du noch was hinten dranhängen?
Nö. Okay. Willst du noch was dranhängen?
Nee, ich gucke nur noch Animes.
Animes, ich hole jetzt nach. Ich muss jetzt Paprika machen, glaube ich, jetzt die Woche.
Was ist eine Empfehlung für uns?
Ich brauche ja viel Programm für Juli, August, weil Kino ist dann immer weniger.
Ich mag Frieren sehr gerne.
Frieren. Ja, habe ich gesehen. Warte mal, das geht gerade richtig steil. Ich glaube, ist Frieren das, wo sie Genau.
Frieren.
Wo sie den Zauberspruch, wo der Magier ankommt mit seiner Kutsche und sie imitiert den Zauber und dann friert sie alles ein.
Jeder
doch.
Fantasy
Nein, sie friert
sein.
Doch zu Hause und ihre Mutter und so ein.
Nee.
Ist das nicht eine neue Serie?
Ist das nicht Frozen?
Nein, das ist wirklich eine richtig geil. Ich habe letztens auf so einem Event die ersten Folgen von 3 verschiedenen Serien gesehen. Was ist Frieren denn?
Bei Frieren geht es um eine Elfe und die hat schon mal ein Abenteuer erlebt mit ihrer Crew und die lebt aber für immer und ihre Crew ist dann tot und dann geht sie auf das gleiche Abenteuer nochmal mit neuen Leuten. Und dann geht es darum, erst ist sie so diese kalte, detached Figur, die halt sich nichts aus Beziehungen macht, weil sie ja so alt wird und die sterben eh alle.
Das ist wie Puff, der Zauberdrache.
Wie bei Highlander.
Ich würde sagen Puff, der Zauberdrache.
Genau.
Ja, oder das. Ja. Das andere große Fantasy-Epos, Puff, der Zauberdrache.
Das ist volles traurige Lied.
Ich habe das noch nie gehört.
Du kennst nicht Puff the Magic Dragon?
Ach so, doch.
Puff der Zauberdrache.
Puff the Magic Dragon.
Puff der Zauberdrachen lebte auf dem Meer, auf einem Inselparadies. Und dann hat er da einen kleinen Jungen als Freund, aber der lebt halt nicht immer und stirbt. Und Puff ist dann wieder ganz alleine.
Ja.
Marlene Dietrich, Hildegard Knef, ich weiß nicht, einer von den beiden singt die deutsche Version. Ich glaube Marlene Dietrich. Kennst du Puff der Zauberdrache?
Nee, nicht.
Das kann nicht euer Ernst sein, Leute.
Ja.
Also jetzt seid ihr die Kretons hier im Raum.
Ja,
er hat Kreton gesagt.
Ja.
Und dann lernt sie diese ganzen Beziehungen neu mit den neuen Leuten, mit denen sie auf.
Okay.
Und Frieren.
Ich dachte, das andere hier ist, aber das habe ich auch schon ein paar
Deine
Mal
Deine Beschreibung war aber auch gerade geil. Ja, das ist das, wo der Zauberer diesen Zauberspruch macht. Und dann sind die auf so einem Abenteuer.
Nein,
so,
der
ja, Kutsche.
Der ist
super
eigentlich
konkret. Danke, das gibt mir viel.
Ist das so ein Zauberer? Der kommt,
ja, und dann ist da auch noch. Der hat einen Stab.
Kommt. Die darf man eigentlich nicht beobachten, wenn sie ihre Magie machen. Die machen so bestimmte Zeichen, die sie malen. Je größer die sind, umso größer wird der Zauber. Und je feiner die gemalt sind, umso wirkungsvoller, also stärker ist der Bann des Zaubers. Und da ist dieses Mädchen, was auf so einer Fahne läuft, wo der Magier hält und dort, glaube ich, übernachtet und beobachtet den heimlich nachts, was sie nicht darf. Und zeichnet das danach, weil sie so in Magie fasziniert ist.
Das ist das,
dabei,
was wir jetzt gesehen hattest.
Genau, löst sie einen Zauber aus, der aber dann auf einmal wie so Eiskristalle bildet und dann ihr ganzes Zuhause, wo nachts alle schlafen, einfriert. Und der Magier rettet gerade noch sie. Und sie schwört halt, sie will irgendwie ihre Mutter wieder befreien und retten und fliegt aber mit dem Magier davon, weil ihm die ganze Zuhause und die Menschen, die sie liebt, sie quasi umbringt oder einfriert.
Also wenn ihr das jetzt
dramatisch,
wenn
die erste
ihr
Folge.
Das Zuhause jetzt erkannt habt, schickt uns gerne in den Kommentaren, was Robert da gesehen hat, von dem er nicht weiß, was es ist.
Ich habe mir einfach den Namen dieser Sache nicht gemerkt.
Ja, nee, ist nicht so schlimm, wenn du zu so einem Event gehst, wo die dir so exklusive Inhalte zeigen. Du weißt alle drei Sachen nicht mehr?
So, Präsentation, warte. Ah ja, Pilotfolgen. Atelier of Witch Hat war das erste.
Das
dann Demons of the Shadow und The Drops of God war die dritte Serie. Atelier of Witch Hat.
Ah ja.
So.
Darüber habe ich wirklich sehr viel Gutes gehört. Das ist der neue Hype.
Okay, schön.
Ja? Siehst du?
Willkommen.
Ich erzähle hier, es ist wirklich, ey.
Ja. Also Animes, ungefähr wissen wir darüber so viel wie über Fußball.
Aber ich bin dabei. Ich habe jetzt Akira geschaut, fand ich nicht so geil.
War was?
Ja, ich finde Ghost in the Shell, also nicht so geil, ich finde Ghost in the Shell deutlich besser. Ich verstehe, dass Akira bestimmt so voll viele geprägt hat, so technisch, und hat dem ganzen Westen Anime geöffnet, aber ich fand, siehst du, ich kriege jetzt gar nicht mehr, was ist so geil an Akira?
Naja, ich kann nachvollziehen, wenn man Akira so ein bisschen viel oder wirr findet. Ne? Ich weiß noch, wo ich den damals das erste Mal gesehen habe und dachte, oh, jetzt quillt dieser Junge da auf. Ich weiß nicht mal wirklich, warum. Ne? Gerade im japanischen Anime passiert ja dann doch vieles auf einer Subebene, beziehungsweise nicht alles wird ausgesprochen. Und das ist für mich als junger Kerl, ich glaube, ich habe den mit 12 gesehen. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich habe mich dem erst dann später erschließen können. Heutzutage muss ich sagen.
Hat sich dir alles dann erschlossen? Jetzt, wo du älter bist. Also wenn die beiden immer ihren Namen rufen und du machst ein Trinkspiel draus, dann bist du besoffen oder tot danach. Aber es ist auf jeden Fall, es ist ein Film über Freundschaft, die auf die Probe gestellt.
Oder noch schlimmer.
Es ist ein Film über Freundschaft, die letztendlich durch diese Macht und endlose Macht und das sehr auf die Probe gestellt wird, zerrissen wird, wo dann das Militär dann noch mit rein. Also du merkst, da sind super viele Themen und anscheinend die Reihe, die denen zugrunde liegt, so groß, dass überall was abgeschnitten wurde. Am Ende fokussiert sich auf die Freundschaft, aber ist sie denn nicht die bahnbrechende Geschichte für
Nein,
Filme
das nicht,
sich alleine?
Nein, das nicht, aber es handelt schon auch so Sachen. Und ich meine, das japanische Kino hatte damals mit Godzilla ja zum Beispiel einen ganz klaren Vertreter dieser Nationalangst vor der Atombombe. Und Akira beginnt direkt mit einer Atomexplosion. Und im Grunde hat man dann einen der Charaktere, der eine wandelnde Atomexplosion ist oder eine drohende. Dieses Thema der Bedrohung von außen, die in dem Fall aber von innen kommt, das finde ich gar nicht schlecht vermischt.
Der Film ist,
und ich mag vor allen Dingen, wie er gezeichnet ist. Es ist einer der bestgeschriebenen, war ja auch irrsinnig teuer.
Und für seine Zeit ja auch. Ich meine, das und für den wurden extra Farben erfunden und die es noch gar nicht vorher gab. Und das ist auch eine spannende, interessante Geschichte. Aber ich habe immer gedacht, weißt du, wenn du jetzt so 20 Jahre durch die Welt läufst, du hast immer Akira, 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 und dann machst du ihn endlich mal an. Dann denkst du ja, und du hast immer dieses Bild, dieses rote Motorrad. Ich denke so, dieses rote Motorrad muss ja voll die super Bedeutung haben in dem Film. Aber ist gar nicht so, dass dieses rote Motorrad...
Sieht einfach wahnsinnig
stylisch
aus.
Ja, aber überall hast du immer so, auf Displays und so hast du dieses rote Motorrad. So ein bisschen wie What's in the Box, bei du dich fragen könntest bei 7, so, ja, wo ist denn jetzt die Box? So bis auf die letzte Minute vom Film so ungefähr.
Und da war ja auch gar nichts drin.
Ja, und ich war die ganze Zeit so, was hat das jetzt mit diesem roten Motorrad auf sich? Der ist schon, aber ich finde, sowohl Perfect Blue als auch Ghost in the Shell sind die, meine ich jetzt vorhin, als gute neue alte Anime Nachholer besser.
Das
und
kann,
über
ja.
Also bin ich bei Paprika auch sehr gespannt, weil viele meinen, guck den, der ist auch besser. Ich hole das ja jetzt nach. Jetzt waren wir irgendwie bei Anime gelandet und diese Serie, guck die, ist richtig toll.
Ich habe einen Trailer gesehen.
Achso, Silo Staffel 3 startet die Woche noch bei Apple TV. So, jetzt haben wir das Segment auch abgeschlossen.
Ja, da hatte ich die erste Staffel zumindest geguckt.
Wir wissen, zwischen Staffel 1 und 2 verliest du einfach die Lust.
Ja, wie üblich. Ich habe den Werwolf-Trailer gesehen. Hast du den auch geguckt?
Von Robert Eggers?
Mhm, kam ist gestern.
Raus?
Ja, kam gestern. Ist nicht, ey,
warum lachst
kam
du
der raus? Das ist doch dein Geschäft und du machst doch diese Trailer-Reviews auch.
Ja, das Ding ist, weil für das, was wir machen, leider nur die deutsche gedubbte Version
wichtig ist. Stimmt, ihr macht ja immer
nur
die deutschen
ist,
Sachen. Ja.
Haben wir auf jeden Fall einen Blick auf, wann die Deutschen kommen. Und bei manchen Sachen, vor allem, wenn es jetzt irgendwie manchmal die Synchronisieren manchmal dauert, bei ganz großen Filmen ist es immer Day and Date. Aber dann, sobald du so, sag ich mal, in die Größenordnung gehst, unter 100 Millionen Dollar Filme liegen gerne mal ein, zwei Wochen dazwischen. Deswegen habe ich jetzt nicht mitbekommen, dass der englische Trailer raus ist.
Der hatte jetzt auch gestern keine großen Fanfaren. Ne? Also was zum Beispiel fehlte, war, dass 3 Tage vorher schon bei Instagram diese Promo anfing.
War Vollmond wenigstens gestern?
Weiß ich nicht. Gute Frage.
Check
das ist ein lustiger PR-Gag. So. Der sieht krass aus, finde ich. Also es sieht aus wie der
29. Juli.
Ja.
Nee, das ist der nächste. Und der letzte war doch dann dementsprechend gestern.
Ja. Der nächste kommt am 29. Juli.
Das war der Grund. Die haben das wegen Vollmond wahrscheinlich gedroppt. Oh, ich fühle mich gerade super clever.
Gut, ja. Ich finde, der sieht aus wie The Lighthouse, The Witch. Ja, ein bisschen The Northman auch. Also man erkennt auf jeden Fall Robert Eggers Handschrift. Was man nicht sieht, ist ein Werwolf. Das fand ich interessant.
Finde ich aber gut. War bei Nosferatu doch auch
ich
so.
Ich bin nicht mal sicher, ob es einen geben wird. Also es gab jetzt schon mehrere.
Gab es im Teaser nicht schon ein Verwandlungsdings? Ein Teaser?
Einen Teaser habe ich nicht gesehen. Da mache ich mich jetzt schuldig. Ich glaube, ich habe da gar nichts gesehen. Also weil man sieht jetzt eher nur, wie Aaron Taylor Johnson den Mund aufreißt und ein bisschen Schaum rauskommt. Das ist schon das Maximalste. Und ein bisschen Schatten. Es gibt schon Leute, die sagen, weil Robert Eggers im Vorfeld angekündigt hat, dass dieser Film alle Werwolf-Tropes unterlaufen wird. Martin lacht.
Ich dachte, als er gesagt hat, er macht den Mund auf und wirft Schaum auf. Dann ist mir in den Sinn gekommen, wie Carly da steht und sich den Film anguckt.
Du Arschloch.
Scheiße, ich hab nicht zugehört. Ich habe das mit dem Wolfman verwechselt vom letzten Jahr.
Ah.
Im Kopf hat.
Aber ey, das kann man, bei diesen ganzen Werwolf-Filmchen ist es auch so, aber er will den Werwolf jetzt mal anders angehen. Und also ich glaube, es wäre nicht der erste Film. Es gab doch diesen einen hier aus 7 Monde. Erinnerst du dich an 7 Monde aus Deutschland? Der
heißt der ganze Film 7 Monde aus Deutschland oder ist der Film aus Deutschland?
Nee, 7 Monde aus Deutschland kommt der,
okay,
ja.
Das, du weißt es nie.
Ich weiß den Hauptdarsteller, kannst mal nach 7 Monde suchen und den Hauptdarsteller sagen.
Darf ich, David, ja?
Gerne. Und da war es nämlich auch so, dass diese Geschichte dann eher, gibt es da nicht sogar ein Krankheitsbild, dass sich Leute irgendwie einbilden können, einen Werwolf zu sein oder ein Vampir? Ich glaube sogar. Und ich glaube, damit spielt 7 Monde.
Hast du wirklich 7 Monde?
Ja. Also deswegen, wir gucken mal. Also ich bin gespannt.
Jan-Josef Liefers?
Jan-Josef Liefers, ja genau.
Der unbekannte Jan-Josef Liefers.
Ja, Mann, habe ich vergessen. Auf jeden Fall, ey, 7 Monde, kein schlechter
von
Tipp.
Von 98.
Werbe, ja, genau.
Dachte irgendwie von vor 3 Jahren oder so.
Da habe ich meine allererste Filmkritik zugeschrieben.
Zu 7 Monde?
Ja, zu 7 Monde. Ich habe den im Doppelpack geguckt mit...
8 Sonnen.
Nee, mit der Schakal.
Mit Bruce Willis Schakal.
Genau, und der Schakal und 7 Monde habe ich dann in der Schülerzeitschrift damals.
Wie hieß denn eigentlich die Schülerzeitschrift?
Weiß ich nicht mehr.
Marzana.
Nee, ich war ja auf dem Max-Planck-Gymnasium in München.
Das war dir jetzt wichtig.
die Schülerzeitschrift hieß Max-Planck-Zeitung oder so, irgendwie sowas war das.
Das war dann in München.
Max-Planck-Gymnasium, Münchner Schülerzeitung.
Richtige Elite, ne? Münchner Gymnasium.
Mathematisches Gymnasium, ich hab's gehasst.
Ach so, ja. Da wäre ich richtig gewesen.
Ja.
Nee, du warst doch, das hat ja alles einen Sinn gerade ergeben.
Ja, genau. Und die Geschichte liegt mir noch im Kopf, weil ich dann eine Kritik geschrieben habe und ich dachte so, vielleicht spielt Robert Eggers damit. Ich bin echt gespannt. Sieht krass aus, hört sich gut an. Ich bin bisher nur von, das muss ich klar sagen, von The Witch so richtig überzeugt gewesen. The Lighthouse hat ein bisschen bei mir gebraucht. Finde ich aber auch toll.
Northman war in seiner Brutalität so schon nett.
Northman mochte ich nicht so ganz. Also dem Fan habe ich auch noch 3 Sterne gegeben. Aber der
Nosferatu?
Nosferatu fand ich wieder gut. Oh. Ja, den fand ich wirklich gut. Aber ich bin nicht so hyped auf Werwolf.
Das ist doch aber gut.
Ja, kann mich
dann, weil dann setzt man sich rein und ist man nicht so, genau. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, was hältst du eigentlich davon, dass die Odyssey, hast du mitbekommen, Influencer nicht gezeigt werden soll vorab?
Ja, ist mir egal.
Okay.
Also was hat ja mit uns nichts zu tun? Wir gelten ja nicht als Influencer.
Ja, aber ich finde es eigentlich mal interessant, dass diese Screenings, die ich immer so schrecklich finde, weil die Leute dann ja abhauen, wenn sie ihre Promo da gemacht haben und sich für die Filme gar nicht interessieren. Ich finde es halt mal gut, dass man sagt, nee, Filmkritiker ja, Influencer, nee, wollen wir nicht an der Stelle.
Ich kann es gar nicht so richtig nachvollziehen, weil ich meine, das hat sich ja nun mittlerweile herauskristallisiert und das hatten wir letzte Woche ja auch angesprochen bei Spider-Man schon. Das ist so eines der Mittel, das die PR heutzutage nutzt, um ja, Leute zu akquirieren, um die Message nach draußen zu tragen.
Aber verwässert
dass der
das für dich nicht irgendwie den Film so? Also man hat das Gefühl...
Ob es den Film verwässert?
Ja, aber also, so das Umfeld, das um den Film kreiert wird, bildet ja auch so eine Art Eindruck, was man davon hat. Wie so eine Veranstaltung abläuft. Ist es dort klasse? Ist es dort Masse? Was für Leute sind dort? Wie? Also ich finde, das schwingt immer auch so in der Wahrnehmung mit von dem, um was es da geht. Findest du nicht?
Nee, für einen Film macht das mit mir gar nichts. Ich gucke einen Film völlig unabhängig davon. Dieses Theater, was um Filme herum passiert, das finde ich eigentlich immer befremdlich. Und das gilt für alle möglichen Sachen. Also ich fand selbst diese Marty Supreme PR-Kampagne, die da lief, das war mir zu viel. Also ich finde auch, dass ich glaube fast ein bisschen, dass sich ein Timothy Chalamet selbst auch ein bisschen damit geschadet hat, dann überall zu sein und dann auf dieser Sphere in Las Vegas herumzutänzeln und solche Sachen. Ne? Diese ganzen PR-Stunts. Ich kann nachvollziehen, dass A24 sagt so, ey, wir brauchen halt solche viralen Dinger, weil wir nicht das Budget haben wie in Warner Brothers oder so, dass wir jeden Bahnhof auskleistern können mit riesigen Postern. Wir müssen dann halt auf andere Art und Weise Aufmerksamkeit erzeugen. Aber das kann schnell kippen, glaube ich. Und ich habe das Gefühl, bei solchen Kampagnen ist es dann auch manchmal, also zumindest für mich ist es dann gekippt. Ich finde aber, also da sind diese Influencer-Previews ja nur ein Teil davon. Ich finde es auch super nervig, dass die dann da hingehen und dann eigentlich nach Hause gehen und sich für den Film nicht interessieren. Aber man muss sagen, es ist ein gewähltes Mittel und so funktioniert es halt heute.
Ich finde bei diesen Kampagnen ganz gut, wenn sich die Leute dann so ein bisschen aus dem Rampenlicht wieder zurückziehen. Also wie das Tom Cruise ja beispielsweise macht. Ne? Der ist dann für seinen Film da. Und dann ist er wieder weg. Hm. Bei Timothy Chalamet, der ist ja nie weg. Also das hast du jetzt gesehen, als die Knicks, der ist ja so großer Knicks-Fan. Als die irgendeinen Playoffs, irgendwie NBA, sind die Meister geworden. Die sind ja auch mal gleich Weltmeister dann, obwohl es nur ein nationaler Wettbewerb ist. Egal. Ist ja völlig ausgerastet. Beim Team da völlig mit rein und hat sich auch von Fans dann, also ist ja richtig reingesprungen in die Menge. Und die Leute schreiben so, er hat Martin Supreme nie abgelegt. Aber wahrscheinlich, wenn du da mit Kylie Jenner zusammen bist, glaube ich, dann bist du halt immer irgendwie auch im Rampenlicht. Und dann ist es insgesamt so viel, weil der ja nie verschwindet. Ja. So, bei Tom Cruise ist es so, der ist dann wieder weg, bis dann jetzt Digger sicherlich seine Promo haben wird als nächstes.
Genau.
Da finde ich es dann gut, der geht so spot on, 4 Wochen, er ist da, geht auf alle möglichen Premieren, auch von anderen, was ich so clever fand. Was, welcher Film war das, sein letzter?
Sein letzter Film? Mhm. War das nicht Mission Impossible?
Kann sein. Ja. Wo er auch dann aber auf andere große Filmpremieren gegangen ist. Das fand ich mal einen ganz cleveren Move, quasi dann dort mal auch sichtbar zu sein. Dann finde ich es okay.
Ja, jetzt war er doch auch bei Disclosure Day, oder? Ja, es gibt doch diese Fotos, die rumgegangen sind. Ja. Er, dann Colin Farrell, mit dem er zusammen ja Minority Report gemacht hat und glaube ich noch jemand standen da und haben diesen Steven Spielberg Popcorn Bucket, von dem ich erzählt hatte, in der Hand. Das war ein bisschen weird, sah das aus. Ja, also ich finde das bei The Odyssey macht's nicht. Der Film, ne, Christopher Nolan trägt sich selber weiter. Ich finde das seltsam, dass das so einer Story geworden ist, weil es wirkt damit so wie, haha, die bösen Influencer, die dürfen es nicht gucken, wo ich denke, Moment, gestern waren die doch aber noch total relevant für euch, weil ihr deren Reichweite haben wolltet. Woher kommt das gerade? Und dadurch, dass es ohne Angabe von Gründen...
Aber, findest du es nicht generell so nichtssagend? Wann immer, also früher hatte ich das Gefühl, da waren die ersten Stimmen nach irgendeinem Screening, irgendeiner Premiere ein bisschen was wert, weil die auch ein bisschen diversifizierter ausgefallen sind. Jetzt ist immer nur alles toll und unbelievable und großartig, auch zu, also ganz ehrlich, Disclosure Day, da waren die ersten Stimmen, sein bester Film seit 20 Jahren, oh mein Gott, das habt ihr noch nicht gesehen, bla bla, guckst du den Film, ja Bullshit, dann hast du andere Filme von Steven Spielberg nicht gesehen in den letzten 20 Jahren. Und das ist halt, das meine ich auch mit so verwässert, du kriegst halt nur diese Aussagen von Leuten, die auch wieder beim nächsten Event eingeladen werden wollen. So,
ja,
und das macht's halt einfach, und da merken die Studios auch irgendwann, das ist dann auch keine gute Promo mehr.
Ich glaube nicht, die Studios merken das, weil denen ist es gerade recht, sonst würden sie es nicht machen. Ich glaube, die Leute merken das dann eher. Also manchmal dauert es bei einigen länger und es gibt ja bestimmte Influencer, die haben auch wirklich so eine seltsame, ich sag's jetzt bewusst seltsame parasoziale Beziehung zu ihren Fans aufgebaut, dass diese Fans wiederum ihnen alles abnehmen. Und dann kannst du dann halt jede Werbebotschaft übermitteln und das kann dann
ernsthaft, die kaufen dann oder gehen dann in den Film, weil der gesagt hat, mach mal.
Ich erinnere mich noch vor 10 Jahren.
Ja, das ist aber 10 Jahre.
Ja, aber trotzdem, da erinnere ich mich auch deswegen, weil ich hatte damals ein Gespräch mit jemandem, der meinte, sie wollten eine Werbekampagne mit einem Influencer starten und da ging das rum. Ich glaube, das war noch zu alten Studio 71 Zeiten. Und dann erzählten die, dass sie eine App beworben haben bei Leon Mascher. Und Leon Mascher hat einen Aufruf gemacht in der Instagram-Story und hat gesagt, hey Leute, ey, tut mir doch mal einen Gefallen, ihr seid meine Army und holt euch die App. Die haben Rekorde gebrochen, Rekorde gebrochen. Das ist einfach so eine ganz billige Spiel-App gewesen zu so einem, was es damals immer gab.
Ja,
so
diese irgendwelche Coin-Push.
Ja, Müll, so eine Handy-Müll. Und die waren total begeistert. Und ich weiß noch, dass dieses Gespräch ging dann darum auch, dass das total viel wert ist, wenn du mit deiner Community so eine enge Bindung aufbaust und immer sagst, wir sind eine Army, ich tue alles für euch und ihr tut alles für mich. Wenn das immer so klar ausformuliert wird, dann entsteht diese Bindung auch für viele. Und das ist der große Unterschied zu Leuten wie uns zum Beispiel, muss man klar sagen, nicht weil ich da jetzt das Gefühl habe, falsch behandelt zu werden oder dass wir minder beteiligt sind. Aber wenn du dieses Gefühl nicht herstellst, du zum Beispiel sagst ja auch nicht, hey, willkommen Robi Army zu einer neuen Filmkritik, lasst ein Like, das machen wir ja beide nicht. So, und dadurch ist dieses Engagement ein anderes. Und wenn ich aufrufen würde und sagen würde, und dir wird's genauso gehen, kauf diese App, das wird auf jeden Fall nicht dasselbe Level erreichen wie bei einem Leon Mascher.
Jetzt machst du dir neue Geschäftsideen auf. Filminfanterie, nee, ist zu krass. Ich denke mal drauf rum.
Ich glaube, das ist halt so, ne, das muss man sagen, für viele ist das vielleicht dann auch so eine gewisse Positivität, wenn die aus dem Film kommen und sagen, ich fand den einfach fantastisch. Dafür sind wir ja nicht da. Wir kritisieren halt und dafür werden wir wiederum kritisiert und kriegen diese Deals dann nicht. Aber ich finde es ist halt, wie es ist. Und ich glaube, die Leute werden das einordnen können. Und wenn sie es nicht einordnen können, dann nicht. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum das dann eben so eine Nummer jetzt wird, also so eine Headline. Scheint ja ein paar Leute dann auch bei Universal oder so, keine Ahnung, wer darauf gekommen ist.
Ja, auf jeden Fall, ich habe es aufgeschnappt und ich dachte, ich bring's mal rauf, weil es zumindest mal ungewöhnlich ist,
naja,
was sich daraus ergibt. Hast du Little Brother noch zu Ende geschaut?
Mhm.
Ja, David?
Ja?
Nichts. Nichts bringt zwei Menschen so sehr, Martin, ich erzähl's über Martin, nichts bringt zwei Menschen so sehr auf eine Ebene, wie wenn der eine dem anderen die Rosette sauber leckt.
Das war die, diese Szene allein.
Ha? Der Rimjob, der wieder glücklich macht.
Erzähl mal, worum es geht.
Little Brother heißt der Film. John Cena spielt einen Immobilienmakler, der ist ziemlich erfolgreich, sogar so erfolgreich, dass er in einer Reality-Show nächste Woche anfangen soll. So wie Selling Sunset oder Selling the OC. Weiß ich, ob ihr die Sachen kennt auf Netflix. Sind eigentlich ganz coole Reality-Shows. Geht es immer darum, eine Hälfte, wie verticken Apartments und Häuser, die 10, 50 Millionen Dollar teuer sind. Und andere Hälfte, hey, wir sind Freunde, aber auch Feinde und all die Intrigen, die so laufen. Und in so einer Show soll er anfangen und will sich damit auch noch mehr etablieren, weil sein großer Bruder, übrigens Christopher Maloney, ich dachte die ganze Zeit, das ist Mark Strong auf Steroide. Mhm. Also ich glaube wirklich, das ist Mark Strong. Sein großer Bruder ist noch erfolgreicher, hat ein Riesenhaus und da will er aus dem Schatten am liebsten raus mit seiner Frau, ist er glücklich und der kriegt aber einen Anruf. Bruder liegt im Krankenhaus, verletzt schwer. Er rennt los, Rudd heißt er übrigens, zu seinem Bruder. Stellt aber fest, da liegt nicht sein Bruder, liegt ein anderer Typ namens Marcus. Und erinnert sich, Marcus ist jemand, für den er mal für eine Charity-Veranstaltung in der Highschool den großen Bruder gegeben hat, weil der so einsam war. Aber Marcus hat das halt nie vergessen und Marcus ist im Leben quasi überall rumgereicht worden und rumgekommen und hat nie richtig Freunde und Anschluss gefunden. Ist aber dadurch bei diversen Therapien und so gelandet. Das heißt, er kann sehr schnell auch Leute zuordnen, ist so sehr offen und weil er kein Zuhause hat, sagen Rudd und vor allem seine Frau Deirdre, hey, dann komm doch bei uns unter. Und damit nimmt natürlich das Chaos seinen Lauf, weil dieser kleine neue Bruder, in Anführungszeichen, der bringt den Alltag zum Wanken und auch diese Show, die geplant ist, in der gedreht werden soll. Und dann ist es dann eben so eine Buddy-Komödie. So.
Ja, also, der dann irgendjemandem dann die
jetzt mal im Ernst. Hey, ist so ein Rimjob gut, David? Erzähl mal.
Das musste John Cena fragen, ehrlich gesagt.
Ich finde, eins muss ich mal vorneweg sagen. Ich breche hier für John Cena auf jeden Fall eine Lanze. Ja. Ich finde, der ist als Schauspieler, der ist sich nie zu schade für irgendwas, aber ich liebe den so als Menschen auf Social Media. Ich weiß nicht, ob ihr John Cena ein bisschen auf dem Schirm habt, aber der macht ja bei diesem Make-A-Wish-Kram und so, der macht ja immer alles mit. Und ich finde das, und der wirkt auch nicht wie The Rock, so als wäre das eine große Marke.
Das ist so wie nach so einem Fußballspiel gestern zu sagen, ja, auf dem Platz hat er nichts gebracht, aber was der, ey, habt ihr mir die Interviews gesehen, die
ich
er gibt?
Ich will ja auch für John Cena eine Lanze brechen, fernab vor der Kamera. Darf ich das jetzt nicht?
Ja, aber wir reden doch über einen Film. Also
ja,
ich,
aber weil
ich verstehe den Punkt
auch immer mit rein, dass er nicht spielt. Kann, aber trotzdem netter Typ ist. Es gibt
aber nicht
eben
in die Bewertung dann.
Doch, wir sagen so oft, aber er ist ein feiner Kerl.
Ja,
weiß
aber
noch die Geschichte hier. Er ist richtig kacke, aber ich sehe ihn trotzdem gerne. Wir haben so eine Handvoll Leute, wo wir sagen, die Filme sind Schmutz, aber trotzdem gönne ich ihm, dass er sein Brot damit verdient.
Ich sehe John Cena auch voll gern. Und ich muss sagen, diese in den Komödien funktioniert dann noch am besten, weil in sowas wie Fast and the Furious ist er ja völlig überfordert.
Na, die C-Nummer, wo ich immer den Namen vergesse, das ist ja auch sogar super. Peacemaker.
Ja,
das ist ja zum Beispiel auch super.
Den kann man gut einsetzen. Das hier ist wieder nach Balls Up neulich. Ist einfach so, ich habe das Gefühl.
Der ist besser als Balls Up. Ich habe gesehen, du hast 2 Sterne gegeben.
Ja, ich finde den auch besser
als Balls. Ich habe mich erschrocken, als ich da 2 Sterne gesehen habe. Und deswegen ist meine Wertung, glaube ich, nach 1/2 Stern hochgegangen. Ich dachte, eigentlich will ich unter David landen.
Ich glaube so, bei mir ist es so, ich habe einen Softspot auch nicht nur für John Cena, sondern auch für Eric Andre.
Du hast gelacht also.
Nee, das nicht. Das würde ich nicht behaupten. Aber ich glaube so, der innere Schmerzmotor oder das Schmerzmaß ist bei Balls Up weiter ausgeschlagen als bei dem. Und dann sitze ich mal da und denke, was gebe ich denn da jetzt an Sternen? Hat es so richtig wehgetan? Ja, nee, auch nicht. Aber ist ein guter Film? Nee, auch nicht. Dafür ist die 2-Sterne-Wertung bei mir aufgehoben.
Ich musste einmal wirklich lachen.
Bei
als
was denn?
Er rummacht, also unter Cuckolding ist, also der Typ guckt zu den beiden.
Ja.
Und dann rennt Rudd rüber zu seiner Frau und sagt, er schläft da einfach mit der Dingsassistentin und der Mann sitzt nackt auf meinem Lederstuhl und sie dann so, aber haben die einen Dreier oder guckt er zu? Das ist das, was dich interessiert. Es ist schon ein großer Unterschied. Da musste ich einfach sehr lachen, weil ich für mich dachte, ey, Rimjob, Cuckolding, ich finde es, das mag alles kinky sein und jedem selbst überlassen, aber ich finde es gut, dass es durchsickert in so eine breite Komödie, weil dahinter steht die Message, wenn ihr das mögt und miteinander ausmacht, ist es nicht schlimm, dass ihr diesem Ding nachgeht. Und ich finde, sonst sind diese Sachen alle so tabuisiert oder sonst was. Ich sehe, du selbst Martins Schmutz.
Ja, Martin weiß natürlich, was du uns in den Podcast-Hörern damit sagen möchtest.
Ich will gar nichts sagen.
Das ist okay, Roman.
Der Film sagt dir das ja.
Irgendwie, ich kriege schon die. Ich liebe. Leute, an der Stelle muss ich eine Sache sagen. David ist jetzt 2 Wochen im Urlaub. Das heißt, die nächste Folge nächste Woche, die haben wir vorproduziert. Das heißt, euer Feedback von dieser Folge ist erst in 3 Wochen in der Folge drin. Ich freue mich einfach, weil guck mal, Mann, nein, das geht dabei überhaupt nicht für mich. In Kriegsfilmen werden Dinge zerfetzt, zerrissen. In Horrorfilmen wird die ganze Zeit, hör auf, so gekackt zu nicken jetzt.
Martin hat genickt.
Du hast genauso mitgenickt.
Weil
so
Martin
Front,
genickt hat.
So eine Allianz. Überall wird Gewalt in Filmen fabriziert. Das ist schon immer okay. Aber eigentlich das viel Gesündere, dass man irgendwie Sinnlichkeit, Körperlichkeit, wie immer es auch ausfällt, das wird immer tabuisiert. Dabei ist das viel gesünder, also tatsächlich gesünder, auch für das eigene Leben. Und ich finde es gut, dass man über so Komödien sagt, sagt, ey, dann ist das so ein Weg, wo man ebnet, ohne die ganze Zeit zu sagen, oh, ist alles nur Schmuddel und dumm und alle sind pervers und gehören eigentlich lobotomiert, bis sie wieder normal sind oder von Homosexualität umgezogen in irgendwelchen Sekten, bis sie wieder normal sind. Nee, das finde ich viel besser. So, jetzt habe ich ein Statement für die körperliche Freiheit.
Ehrlich gesagt weiß ich bei solchen Sachen ja immer gar nicht, ob es
auch dann, wenn ich es nicht lustig finde.
Ob es um körperliche Freiheit geht oder ob die sich dann sagen, ey, lass mal irgendwas zeigen, was ein bisschen weird ist, aber wir normalisieren das hier im Film. Es wird ja genau deswegen auch als Gag herangezogen, damit man sich so ein bisschen darüber lustig machen kann. Also ich sehe diesen Punkt nicht. Gerade solche Komödien, die dann auch so oft ins...
ich weiß nicht, der Gag wäre doch, wenn... Wenn John Cena das so mit sich machen lässt, wäre doch der Gag, dass er sagt, what, und das findet alles voll merkwürdig und sie fühlt sich dann so ertappt. Der Gag würde doch klassisch andersrum laufen, als dass er dann sagt, oh, das war gut. Und hat dann wirklich danach diesen offensiven Auftritt, sagt, so mal, ich fühle mich jetzt hier, ich habe meine Aura, ich habe ein neues Bonding betrieben. Mhm. Der Gag ist nicht, wie er früher war.
Ja.
Der Aufbau ist ein anderer. Du siehst den Punkt wirklich.
Ja, ich sehe den Punkt. Ja.
Wer gibt wem den Rimjob?
Seine Frau ihm.
Ja.
Wichtig, und fühlt er sich auch richtig gut.
Interessant,
geht auf eine Party,
aber dass das bei uns hängen geblieben ist aus diesem Film, diese eine Szene, die wirklich nur eine Szene ist.
Nee, das wird angekündigt, es wird vollzogen. Da fährt übrigens noch der Sohn von den beiden mit dem Auto zufällig vorbei, als das passiert. Das ist natürlich noch so.
Also
und danach wird die Folge dessen in der Szene ausgewertet. Das ist eher schon Prozess.
Ich finde es lustig, dass man hier bei diesem Podcast auf jeden Fall auf sich offen so ein paar Dinge verlassen kann. Ich werde solche Komödien wahrscheinlich nie lieben.
Ich meine, die
auch
nicht.
Du kommst immer ins Diskutieren darüber, warum das vielleicht doch irgendwo noch lustig sein. Und das finde ich gut. Also ich meine, du bist der, der da auf jeden Fall für Komödien offener ist. Ist ja auch, ist ja gut.
Du redest mir jetzt so zu, als hätte ich irgendwie...
Ich glaube, ich
brauche dich nicht schämen.
Ich rede uns allen das hier schön, die Situation. Mal sagen
so. Findet ihr das unangenehm?
Nein, das geht gar nicht um den Rimjob. Ich glaube, es geht mir eher um die Komödie selbst. Weil ich gucke das, jedes Mal denke ich so, warum habe ich es eigentlich geguckt? Und meistens ist so der Gedanke, naja, wir wollen ja auch für den Podcast dann noch was besprechen und ich kann mir schon dann denken...
Aber du guckst heimlich sowas wie In the Hand of Dante, sagst es mir nicht, weil dann hätte ich auch den gucken können. Weil wenn es darum geht, was zu besprechen, müsstest du mir nur sagen, ich gucke den übrigens.
Ja. Aber bei dem habe ich dir dann nicht Bescheid gesagt, weil ich schon gemerkt habe, ich glaube nicht, dass wir über den reden wollen. Und die 3 Stunden wollte ich dir nicht antun. Also den kann ich halt auch einfach gar nicht empfehlen. Und bei dem hatte ich dann halt gesehen, oder dachte ich mir so, dass du den auf jeden Fall besprechen wirst. Gut, aber dann habt ihr doch zumindest eine Szene, auf die ihr euch freuen könnt. Du kannst ja nochmal in dich reinhören, Robert, ob du nächste Woche uns was sagen möchtest, ob du uns was, dann in 3 Wochen, ob du uns neue sexuelle Erfahrungen irgendwie mitteilen möchtest.
Möchte ich gar nicht. Möchtest ich finde einfach gut, ich glaube, es gibt draußen einen Haufen Leute, die sich bestimmt sogar erst in den 50ern oder 60ern mal trauen. Reddit ist doch allein voll von Leuten, die überhaupt nicht wissen, wie sie gefühlt mit ihrer Partnerin oder Partner reden sollen. Und dabei ist es doch voll gut, wenn man einfach miteinander redet. Da kann man immer noch sagen, nee, mag ich nicht. Ja gut, haben wir wenigstens drüber geredet.
Weißt du, worüber ich nie gedacht hätte, dass ich darüber mal rede, ist der neue Minions-Film. Weil als ich einfach unverbesserlich 1 in die Kinos kam, dachte ich, boah, richtig guter Film. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, den 2. den fand ich auch noch gut. Danach verwischt es für mich. Dass es so ein Mega-Franchise wird, habe ich ehrlich gesagt nicht kommen sehen, aber es war ein bisschen naiv von mir, dass ich das nicht erkannt habe. Aber jetzt sind wir bei Teil 4 der Spin-Off-Reihe und ich frage dich...
4? Also ist das nicht der 3. Minions?
Ist das der 3?
Ich glaube, es ist der 3. Minions.
Ich glaube, es gibt
4, ich einfach und verbesserlich genau. Und ich glaube, es ist der 3. Minions.
Also insgesamt 7 Filme.
Ja.
Ich habe deine Wertung schon gesehen und... Ich glaube, es ist die niedrigste bisher, die du gegeben hast.
Wirklich?
Ich bin mir nicht sicher.
Das ist auf jeden Fall der Film, der dir am besten gefallen hätte von all den Minions-Filmen.
Glaubst du?
Das bin ich sicher.
Warum?
Weil die erste halbe Stunde wirklich gut ist. Wirklich toll. Danach ist halt wieder zu viel. Die Minions suchen immer einen Bösewicht, den sie freuen können. Und Kevin, Stuart und Bob sind die 3 Hauptminions gewesen.
Ja.
Diesmal geht es aber um einen anderen Minions-Stamm. Und du wunderst dich schon am Anfang, das Universal-Logo dreht auf und verändert sich in all die Logos der vergangenen Jahrzehnte bis hin zur Studiogründung vor über 100 Jahren. Warum drehen die denn jetzt das Logo so weit nach hinten? Und dann ist so eine Gruppe von Kindern oder Erwachsenen, die eine Tour machen durch ein Filmstudio und die Führerin erzählt so, hier ist das und hier ist das Set, hier ist George Lucas und George Lucas steht auch wirklich in der Vitrine und will rausgelassen werden. Und dann geht es so und hier ist der erste Film der Lumières und so weiter. Und dann geht der Film nämlich durch die Filmgeschichte bis hin zu die Reise zum Mond und ganz viele Originalfilmausschnitte und dann wird das Bild immer erweitert um die Minions, die damals schon dabei waren. Und dann kommt nämlich diese Idee auf, warum es die Filmindustrie und die Minions nie gegeben hätte. Und dann erleben wir die Geschichte von James und Henry. Und während nämlich die Minions immer auf der Suche nach großen Bossen waren und aus Versehen James und Henry, weil die die Lustigen waren, die Außenseiter, die gern Geschichten erzählen, hat sich immer mal wieder ergeben, dass aus Versehen die Bösewichte dabei darauf gegangen sind. Unter anderem zum Beispiel bei Merlin haben sie das Buch geklaut und irgendein Riesenmonster beschworen, weswegen Merlin dann wegrennen musste. Oder bei der Mumie, wo sie Toilettenpapier brauchten, haben sie dann rangezogen und die entwickelt sich zu so einem Skelett und ist dann auch tot. Und deswegen werden die irgendwann ausgestoßen und beschließen aber, sie wollen ihre Geschichten erzählen und landen nämlich in den 20er Jahren in der Filmindustrie, im Stummfilm. Und die Minions werden dort zu Superstars. Aber dann kommt der Tonfilm. Und die Minions können ja keinen Satz gerade aussprechen. Und das ist der Aufstieg und Fall der Minions von der Stummfilm zur Tonära. Und zwei Minions, die übrig bleiben und sagen, wir wollen unseren großen Monsterfilm drehen und einen Oscar gewinnen. Also die Minions sind komplett in das Hollywood der 20er Jahre in dem Film. Und das ist ein super Setting. Und das ist ein super Anfang.
Irre ich mich oder ist die ganze Erzählung, die du gerade tätigst, hat doch überhaupt nichts von einem Kinderfilm. Das klingt voll wie was ich mir angucken würde, ehrlich gesagt. Aber
das ist wie Babylon denke, als Minions-Version.
Ja, wirklich. So ein bisschen. Ja. Und da dachte ich, wer hat sich das denn ausgedacht?
Ja, aber das hat der typische Minions-Slapstick mit drin und so.
Ich meine, wenn die pupsen, dann freuen sich die Kinder
auch
trotzdem.
Deswegen funktioniert das für die Kleinen und für alle, die Filme lieben, die erste halbe Stunde besonders, auch nochmal für die Großen. Ne? Ja. Weil du hast dann, wir treffen auf einen Regisseur, der so ein bisschen wie so ein Mentor fungiert. Und als dann die Minions abdampfen in der Tonfilmzeit, verabschiedet er sich auch bei allen, sagt dann, tschüss Quentin, tschüss so und so. Also es sind dann auch mal so Easter Eggs von bekannten Namen, bekannte Szenen, bekannte Filmsets des letzten Filmjahrhunderts, alles Mögliche mit drin. Aber nach einer halben Stunde verliert sich es halt auf diese Idee. Sie wollen einen Horror-Monster-Riesen-Bombast-Film drehen und das explodiert dann halt immer größer und immer schneller und immer bunter. Und mittendrin immer ein Chaos, was zum nächsten führt. Und das ist dann so Minions oder Illumination typisch. Da überschlägt sich alles. Da ist es einfach zu viel. Und daran scheitern all diese Minions-Filme bisher. Es ist einfach zu viel. Da fühlt es sich an wie eben der Super Mario Galaxy-Film, wo auch einfach nur ganz viel bunte Sachen zusammenkommen. Und das war es dann auch. Aber der Anfang und dieses Verorten in Hollywood hat immer wieder richtig schöne Momente. Das ganze Finale ist zum Beispiel in Richtung von dem Blob. Ja, ist super cool. Ja, cool. So manche Momente. Aber allein deswegen würdest du das auch nicht gucken. Ja, deswegen, gutes Setup, aber was dann da drin passiert, haben wir jetzt alles schon 7-mal gesehen, mehr oder weniger. Und das ist Minions und Monster.
Okay.
Und dass die Kaulitz-Brüder da welche sprechen, merkst du gar nicht, weil die sind komplett weggepitcht. Keine Ahnung, warum man so viel Geld ausgibt für Stimmen, die dann so verändert werden digital, dass du sie eh nicht hörst, wer es gesprochen hat.
Weil es nicht um die Stimmen geht,
ja,
sondern um das Marketing drumherum.
Meinst du, die sagen, guckt euch Minions und Monster an, dann gehen die Leute? Die warten doch nur auf deren nächste Netflix-Staffel.
Naja, also sind wir mal ehrlich. Glaubst du, dass du bei deiner Sprechrolle und ich bei meiner Sprechrolle angeheuert wurden, weil wir so gute Sprecher sind? Nein.
Ich bin guter Sprecher.
Wir haben gute Stimmen vor dem Mikrofon, aber ich glaube, wir setzen nicht einen wirklich professionellen, oder was heißt ich weiß, dass wir das nicht tun, weil das halt Leute sind, die das gelernt haben und die sich da reinfühlen können. Wir sind einzig und allein da, weil unsere Reichweite dann vielleicht noch irgendwie eine Nadel nach links oder rechts bewegt. Und das ist okay, aber da hast du den Grund, warum Tom und Bill dafür teuer eingekauft wurden.
Den Realismus zerstört mein Herz.
Ja, uns hätten sie kostengünstig dafür bekommen, nämlich für nichts.
Warum? Dürfen sie eigentlich gar nicht. Immer wieder passiert. Ich wurde auch jetzt wieder angefragt, vielleicht mache ich das noch für einen Film, wo ich noch nicht sagen kann, weil der super groß ist, wieder irgendwas im Hintergrund zu sprechen.
Muss wieder jemand.
Aber ich kriege immer komme ich so hin und fülle so Zettel aus, aber auch immer, weil ich so sage, ja, so wie so ein Freundschaftsdienst, kriege ich wirklich nie Geld dafür.
Musstest du nicht bei irgendwas Nazi-Parolen rufen?
Ja, Indiana Jones, noch was. Und ich war angetrunken. Habe ich die Geschichte erzählt? Naja. Der Film ist noch zu frisch.
Hat es mit offenen Wunden zu tun, weil sonst möchte ich es nicht hören.
Nee, ich wurde eine halbe Stunde vorher gefragt. Ich war zufällig wirklich in der Nähe mit meiner Familie. Das darf ich alles gar nicht erzählen.
Ja, dann mach's nicht. Dann mach's einfach nicht.
Wir hören auf an der Stelle.
Werbung.
Und damit schalten wir rein in die Werbung und bedanken uns bei Surfshark. David, sind wir mal ehrlich, hier in Deutschland, wir können einen Haufen Sachen streamen, aber die Welt ist größer als Deutschland.
Ja.
Ja, und das heißt, auf der Welt gibt es auch noch viele andere Sachen, die man zum Beispiel schauen kann, die wir hier aber manchmal nicht zu Gesicht bekommen.
Ja, wir hatten ja neulich über Hokum gesprochen, der in den USA schon zu haben ist. Bei uns geht das leider noch nicht. Wenn du aber deine virtuelle Location ändern kannst, dann ist das durchaus möglich.
Mit Surfshark, über diesen VPN, kann man zum Beispiel seine virtuelle Location ändern und damit hat man dann auch Zugang zu anderen Inhalten aus anderen Ländern. Und das ist natürlich was, wenn man Bock hat, Dinge zu sehen, wo es hier ewig dauern wird, von dem man das natürlich gerne probieren kann. Aber auch in anderen Bereichen, ne? E-Mails checken. Da geht es ja auch generell darum, mehr Sicherheit zu haben. Genauso wie zum Beispiel, wenn du online rumbrowst und in verschiedenen Shops gesammelt wird, was kaufst du dir eigentlich? Nicht jeder muss wissen, was du kaufst und dann Vorschläge erhalten. Deswegen ist Surfshark ein sicherer Partner an dieser Stelle und wir haben natürlich einen spannenden Code für euch, nämlich auf surfshark.com/schwafel oder nur mit dem Code Schwafel auch. Direkt bekommt ihr 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN.
Und damit habt ihr dann auf jeden Fall eine ganze Menge Zeit, wo ihr nicht nur sicherer im Netz seid, wo ihr aber auch vielleicht euren Horizont erweitern könnt.
Surft mal sicher mit Surfshark und guckt euch Sachen an, die ihr hier noch nicht schauen könnt. Denkt dran, surfshark.com/schwafel oder der Code Schwafel für 4 zusätzliche Monate Surfshark. Vielen Dank an dieser Stelle und damit schalten wir raus aus der Werbung hinein in den Podcast.
Werbung Ende.
Wollen wir mal zurückblicken auf das Jahr? Weil
auf das Jahr soweit.
Wir haben tatsächlich nicht viel mehr geguckt als das.
Die erste Halbzeit ist zu Ende.
Ja. Ich dachte jetzt gerade, es läuft ein Spiel.
Ich wollte so ein besser
1-1.
Ich hab mehr.
Die erste Halbzeit, ja, du hast jetzt auf deinem Kanal auch die besten und schlechtesten Filme mal gekürt. Wir können jetzt hier mal durch.
Guckst du mal drauf, ja.
Ja, wir können mal durchgucken, was wir machen, wie wir das Jahr gesehen haben. Ich fand, also aus dem Gefühl heraus, unspektakulär, aber bisher jetzt nicht dramatisch.
Ich bin so irgendwie guter Dinge. Ich habe das Gefühl, das gibt so schöne Abwechslungen und ein paar frischere Ideen. Das mag ich ganz gerne tatsächlich dieses Jahr.
Frischere Ideen?
Naja, wir haben jetzt so oft über Obsession oder Backroom geredet, dann die Invite, der kommt jetzt leider erst bald, den habe ich gesehen, der wäre auch richtig klasse.
Ja.
Und wenn ich jetzt hier nochmal drauf schaue, sowas wie Marty Supreme, hatte ich ewig nicht. So ein irren Wirren, den man hinterher.
Aber ich glaube, solche Filme, wir haben ja jedes Jahr so.
Sowas wie Der Astronaut, das war auch seit der Marsiana, finde ich, nicht so eine. Also nur diese depressive Nummer mit Adam Sandler auf Netflix, dieses Alleine im Weltall, den fand ich auch so mal so einen hoffnungsvollen Blockbuster, der ein bisschen intellektuell, ein bisschen unterhaltsam daherkommt, mochte ich super gerne. Sowas wie The Furious hat es jahrelang nicht gegeben im Kino.
Ja. Der auch. Hat jetzt natürlich einen Hype gehabt. Ne? Also man muss sagen, Actionfilme, gerade auch aus China, gibt es jedes Jahr nicht so knapp, aber die schaffen es dann meistens nicht in den Massenmarkt hinein.
Oder sowas wie Send Help zum Beispiel, das hat kaum einer gesehen, fand ich aber richtig cool.
Ja.
Auch, fand ich richtig frisch und es gab natürlich einen Haufen Müll auch, wie War Machine, da wäre ich richtig auf den Sack bekommen. Das glaube ich, habe ich am meisten auf den Sack bekommen für diese Review über den außerirdischen Toaster dieses Jahr.
Ich fand Blockbuster-mäßig war der Astronaut aber schon auch leider so das Einzige, bei dem ich sagen würde, der hat war vor allen Dingen so ein Film, der mal kein Franchise war, beziehungsweise nur auf dem Buch basiert hat, aber es war auch keine Fortsetzung und es war, ich glaube, Leute fanden den auch deswegen mal so schön frisch, weil es eine originäre Geschichte gewesen ist, weil sonst haben wir dieses Jahr halt wieder ganz viel Sachen bekommen, die Fortsetzungen gewesen sind, die dann überdimensioniert waren oder im Fall von Michael, die dann, wo der Name an sich des Franchise ja schon ist, wo es dann funktioniert. Also für uns hat halt leider nur wenig funktioniert. Und dann gab es so halbe Blockbuster, so Blockbuster-Experimente, die dann zum Teil wiederum gescheitert sind. Ich erinnere an The Bride. Was der angekündigt wurde, der wurde extra verschoben letztes Jahr, damit man sich nicht mit Guillermo del Toros Frankenstein
in die Jahre bekommt. Nach waren so erste Bilder von Maskentests von Christian Bale.
Ja.
Wie anders sieht der aus und so, ja.
Und dann war das einer der großen Flops des Jahres. Man kann vielleicht schon mal festhalten, so sieht gerade so danach aus, dass Supergirl und Masters of the Universe auf jeden Fall die beiden krassesten Flops aus dem westlichen Kino sind. Aber es gibt auf jeden Fall noch ein schlimmeres Desaster. Wir haben ja auch schon nochmal drüber gesprochen, nämlich Desert Warrior, der Film, der unter anderem auf dem Fantasy Filmfest schon gezeigt wurde. Da habt ihr ihn vielleicht gesehen. Dann gehört ihr zu einer kleinen Gruppe von Menschen, die diesen Film tatsächlich im Kino geguckt haben, weil in den USA hat der nicht mal $1 Million eingespielt. Weltweit hat er, glaube ich, nicht
mal ein Million. Aber ist ja saudisches Geld, ist auch scheißegal ein bisschen, oder?
Ist ein bisschen
solange bei jedem großen Sportevent der Welt immer noch Saudi Aramco überall drauf prangert, läuft der Laden.
Also ich bin mir sicher, die sitzen jetzt nicht da und kommen ins Schwitzen, zumindest nicht aus diesen Gründen, wegen des Budgets, aber es ist trotzdem natürlich ganz schön krass. Und das ist vor allen Dingen Ich dachte auch bei Anthony Mackie, der ja vor Jahren mal vor einer Kamera saß, ich glaube, der war auf irgendeiner Comic-Con oder so, und da hatte er schon darüber gesprochen, dass der klassische Hollywood-Star tot ist. Diese Gesichter, die ziehen, die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Heute ziehen die Franchises, und wenn er jetzt zum Beispiel Captain America darstellt, dann wird er gefeiert, weil er Captain America ist, weil es um Captain America geht, aber nicht um Anthony Mackie. Und genau dieser Mann, der das dann Jahre später erzählt hat, spielt in einem Film die Hauptrolle, der niemand interessiert sich dafür. Es zeigt deutlich, wie wenig Interesse für Anthony Mackie da ist, und sein Captain America lief dahingehend ja doch mal noch mal ein bisschen besser. Ich kann euch sagen, falls ihr Desert Warrior irgendwo sehen wollt, schöne Bilder, ansonsten nicht viel dahinter, aber ist jetzt auch nicht, also es gibt schlechtere Filme, bei denen man sagen könnte, wir hätten es dann eher verdient, dass sie ignoriert werden.
Wir hatten auch so ein paar, ich habe mal überlegt, so ein paar Themen, ne? Das war im ersten halben Jahr so Thema. Eines der großen ist natürlich dieses, wer kauft Warner Brothers? Das finde ich eigentlich spannend. Das zieht sich jetzt ja auch schon ein halbes Jahr, wirklich durchs ganze Jahr, dieses Hin und Her mit den Rechten und die Politik dahinter. Wir werden es jetzt nicht nochmal komplett aufmachen, aber es ist nach wie vor immer noch nicht geklärt, in welche Richtung sich das da entwickelt. Finde ich A, spannend, wie lange sich das zieht, und B, ob es dann wirklich zustande kommt. Das wird noch so in der zweiten Jahreshälfte, glaube ich, so ein Zeitrennen, ob die den Deal vor den Midterms unter Dach und Fach kriegen oder nicht. Ich glaube, damit wird zusammenhängen, ob es überhaupt zu dem Verkauf kommt.
Ja, das andere Thema, was wir ganz am Anfang des Jahres hatten, was eigentlich nicht neu ist, aber was dann nochmal aufgeköchelt war, wurde von der Süddeutschen Zeitung sehr gut recherchiert, nämlich Filme werden immer dümmer. Nee, ich will gar nicht nachtreten, tut mir leid, aber es ist natürlich ein lustiger Gag.
David, dann sag's doch nicht. Du willst schon.
The Rip kam auf Netflix, und da hatten dann Matt Damon und Ben Affleck in Interviews, ich glaube bei Joe Rogan vor allen Dingen, der einen Podcast mit denen gemacht hatte, hatten sie erklärt, dass Netflix tatsächlich die Maßgabe ausgibt, man müsse diese Filme so schreiben, dass alle immer alles sagen. Ja, das ist eine Vermutung, die schon länger im Raum stand. Jetzt hatten wir dann die Bestätigung. Stand jetzt das erfolgreichste Video auf meinem Kanal in diesem Jahr jetzt, und daran merkst du dann halt immer so, die Leute, ne, da kommt dann so die Leuchte im Kopf und sagt, ah ja, stimmt, ne, da fällt es den Leuten dann auf. Ich hatte neulich in einem anderen Video jetzt mal überlegt, hatte ich versucht zu gucken, ist das denn neu? Und nein, es ist nicht neu. Das gibt es schon immer, dass Filme auch übererklärt werden. Das hatten wir auch schon in den 80ern und das damals so in den 40ern, 50ern, wo ja sowieso alle immer in einem Raum gestanden haben oder draußen vor einem Haus und sich dann unterhalten haben, haben die natürlich auch ganz viel im Plot auferzählt. Aber weil wir von Netflix und Amazon und den ganzen Streamern ja viel mehr bekommen, ne? Rein mathematisch haben wir einfach schon mehr Filme. Und in dieser Masse sind viel mehr Filme dabei, und das bekomme ich jetzt immer häufiger mit, wenn ich Netflix gucke. Ich merke, da hat sich auch mein Blick für geschärft, wenn ich so Dialoge höre, wo ich denke, oh, jetzt erzählt er mir hier schon gerade wieder, was ich fühlen soll. Oder zeigt mit dem Finger auf jemanden und sagt, guck mal, der Bösewicht. Ne? Und ich glaube, weil man dann.
Also, wenn
halt
die Line kommt, dann.
Ja,
dann ist ganz vorbei.
Dann ist,
guck mal, der Bösewicht.
Ich bin der Held. Also, manchmal ist es wirklich nicht mehr weit davon entfernt. Und deswegen kann man da so froh sein über Filme wie Backrooms und Obsession. Das hatten wir jetzt die letzten Wochen schon gesagt, die das dann auch anders hinbekommen. Weil auch in guten Filmen hatte ich das dieses Jahr, dass ich dachte, ey, ich mochte den Film eigentlich ganz gerne, aber es gibt so ein, zwei Lines, die sind richtig cringe regelrecht, weil dann halt irgendjemand selbst in diesen Filmen das noch erklären muss.
Da frage ich mich, ob das dann von dem Autoren kommt oder der Autorin, oder ob das schon so eine Note vom Studio ist. Ja. Die quasi sagen, ab Seite, das Drehbuch hat 200 Seiten, wir brauchen auf Seite 70, 130 und 170 nochmal einen Verweis auf die Ausgangssituation.
Es ist immer so die Frage, wer war zuerst da, die Henne oder das Ei? Ist es jetzt das Publikum, das das vorgibt, oder sind es die Studios? So dasselbe Prinzip gilt ja zum Beispiel auch für die Aufmerksamkeitsspanne. Das heißt ja, bei TikTok durchaus gibt es Leute, die sagen, da werden die blöder von die Kids, und deswegen machen die Studios heutzutage halt Filme für diese Kids, deren Aufmerksamkeitsspanne gesunken ist. Dabei gibt es aber keine echten Studien, die nachhaltig sagen, so, das wird dann nachhaltig gestört, auch dieses deine Aufmerksamkeitsspanne, dass es signifikant sich verändern würde, wenn du ganz viel TikTok guckst. Das ist nicht bewiesen. Es ist aber auch die Möglichkeit im Raum, dass die Studios denken, dass es so ist. Dass die Studios denken, die Kids von heute, die wollen das so, weil TikTok, und dass sie die Filme dann so produzieren. Du kannst, glaube ich, im Endeffekt nicht mehr sagen, wer war es denn jetzt? Sind das die mit der problematischen Aufmerksamkeitsspanne? Und auch hier als Beispiel wieder Backrooms und Obsession, die ja gerade bei der Generation Z gerade hervorragend funktionieren. Also es ist die Frage, wir werden sehen, was die Generation Alpha für Filme gucken möchte.
Ich frage mich auch, ob Aufmerksamkeitsspanne das richtig, also ich meine, dieses Übererklären dient ja eher dazu, dass Leute, die ein Second-Screen-Erlebnis machen, quasi nicht den Faden verlieren, was passiert auf der einen Sache, während ich auf die zweite schaue. Das ist ja nicht die Aufmerksamkeit, sondern man versucht, das Multitasking am Laufen zu halten.
Ja,
das ist ja irgendwie nochmal ein bisschen was anderes.
Ich meine damit so einen Film wie Super Mario Galaxy, ehrlich gesagt. Da, wo du ja selber auch dann sagtest vorhin, es wird dann einfach zu viel. Und Super Mario Galaxy, ich würde da keine Geschichte erkennen wollen. Also es war wirklich, ne, Mario sagt so, guck mal, da fallen Sterne vom Himmel und dann sind Dinge passiert. Und dabei sind Sachen auch explodiert und irgendwann war der Film vorbei. Und das würde ich so als perfektes Beispiel dafür zitieren, wenn ich sagen würde, da ist ein Film passiert, also wo zumindest das Studio das Gefühl hatte, es ist egal, was wir machen. Wir haben hier eine Aneinanderreihung von bunten Bildern, das wird den Leuten schon reichen. Und naja, also wenn wir ehrlich sind, der erfolgreichste Film des Jahres aktuell ist, ja, wenn wir zumindest in den Westen gucken, ist Super Mario Brothers The Galaxy Movie.
Ja, aber schaut man drauf, wie der Film davor performt hat, dann ist das schon auf eine
es ist weniger, aber er hat die Milliarde
Grenze. Ja, aber das war bei Avatar auch so und die hat auch noch die Milliarde geknackt. Aber die Tendenz ist so stark, dass du merkst, das Publikum will anscheinend anders. Und ich finde, dass eben Obsession und Backrooms so krasse Beispiele dafür sind, dass, glaube ich, die Leute das Publikum oder Entscheider das Publikum unterschätzen in dem, was sie geistig fähig sind,
das kann aufzunehmen. Sein, ja.
Ich glaube, das Publikum ist intelligenter, als man manchmal denkt.
Oder ja, auch als wir, glaube ich, manchmal denken.
Ja, das denke ich. Ich denke auf dem Thema ganz schön drauf rum und frage mich das auch so. Was erwarten die Leute von einem? Was, in welchen Situationen schauen die einem? Was sind eigentlich die Gründe? Und dass man da ganz schnell mal auf die Idee kommen kann, ja, das wird schon reichen. Dabei reicht es aber eigentlich gar nicht, was man da manchmal abliefert.
Ja, ich setze mich damit ja auch viel auseinander und ich glaube, das ist, kann man sagen, das ist sicherlich ein Thema, ein persönliches Thema, auf jeden Fall bei mir, aber glaube ich dadurch ja auch im Anschluss direkt auch bei dir, weil wenn ich mich mit einer Sache beschäftige, dann reden wir hier im Podcast drüber, automatisch bist du ja auch Teil des Ganzen und ich glaube, da ist so dieses, finde ich schon interessant, dass diese Videos, das sehe ich ganz häufig, aber auch Artikel, die Kritiker hätten den Anschluss zum normalen Publikum verloren. Oder beziehungsweise sie wären out of touch, ja, sie wären nicht mehr dran an der Zielgruppe und das ist so ein Ding, da kann man glaube ich viel drüber reden, ne? Weil es gibt auf der einen Seite einen Teil in mir, der sich dann fragt, ist es so? Es gibt aber auch einen Teil in mir, der sich fragt, warum muss es diesen Anschluss überhaupt geben? Ne? Also weil wer hat denn festgelegt, dass du oder ich zum Publikum irgendeine Verbindung haben müssen? Es geht ja, im Grunde stellt sich in beiden Fällen oder eigentlich in allen Fällen, wenn du dir YouTube-Filmkritiker anguckst, aber auch wenn du das in der Tageszeitung siehst, irgendein Dude oder eine Dudine geht ins Kino, stellt sich hinterher vor eine Kamera, spricht dann in diese Kamera. Hinter dieser Kamera ist in der Regel eine weiße Wand. Das heißt, da ist dann niemand. Und es ist eigentlich, was sich aufbaut, ist so eine parasoziale Beziehung, auch in unserem Fall, zu Leuten, bei denen wirklich von einem Teil dann auch so Erwartungen kommen, die ich gar nicht verstehe. Also die natürlich auch unrealistisch sind, weil Leute wollen sich dann auch verstanden fühlen, ihre Perspektive auf den Film verstanden fühlen. Und die können wir natürlich gar nicht liefern, weil wir gucken den Film und sehen den dann für uns und sagen das in die Kamera. Also was wir auf jeden Fall, ne, weil du gerade sagtest, man müsse sich dann hinterfragen, ob das, was wir dann abliefern, reicht. Wenn es für dich reicht, dann reicht's. Ne? Weil manchmal kann man vielleicht in der Recherche nochmal gründlicher werden, aber ne, also was ich jetzt nicht machen werde, zum Beispiel bei Mario, war ja das damals so ein absurder Take. Ich werde jetzt nicht wegen dem Film alle Spiele nochmal nachholen, die es jemals gab. So, ich weiß, dass das natürlich ein bisschen überzogen war und dass das aus dieser quatschigen Diskussion hervorging. Aber das waren ja so Themen, die wir dieses Jahr hatten. Und dieses Kritiker gegen Fans-Ding wird auch wieder so zu so einem Teil, bei dem ich das Gefühl habe, ist das jetzt schon Teil des Kulturkampfes, in den wir damit so reingezogen werden, weil es immer so ist, so die Kritiker gegen die normalen Leute. Und ich frage mich dann, wer sind denn die normalen Leute? Weil ich bin ja auch einer von den normalen Leuten. Mittlerweile kann doch jeder auf TikTok, gehst raus aus dem Kino, nimmst einen TikTok auf und bei TikTok, das ist eine Plattform, da kannst du jederzeit damit viral gehen und boom, bist du selbst ein Filmkritiker. Ne? Also das kann ich manchmal gar nicht verstehen. Gestern habe ich da für die Recherche für ein Video jemanden gesehen, der sich in seinem Video über Filmkritiker aufregt und jedes zweite seiner Videos, was er bringt, ist eine Filmkritik. Und es steht dann auch groß Filmkritik im Thumbnail drin. Und ich denke, ja, aber dann bist du doch auch einer. Also warum wird dieses Blasendenken daraus gemacht? Und das sind so schon so Themen, die dann persönlich dann auch dieses Jahr bei mir so angekommen sind, die mit den Filmen eigentlich gar nichts zu tun haben. Weil ich finde, das Jahr ist jetzt nicht dramatisch schlechter oder besser als die vorherigen.
Also ganz kurz möchte ich Bezug nehmen mit diesem, ob das reicht. Ich habe mich ertappt vor einigen Wochen oder Monaten, dass ich dachte, das mache ich vielleicht auch wegen meiner privaten Situation und so, die sich ja, jetzt kommt langsam wieder ein bisschen auch mehr Zeit und Luft zum Atmen, um mal drüber nachzudenken, wie waren das jetzt, ne? Seit Eltern geworden, da haben natürlich andere Dinge erstmal eine Zeit lang Priorität im Leben gehabt und ich merkte, dass ich viele Videos und Kritiken quasi mache und dann sind sie erledigt, sage ich jetzt mal. Dann sind sie getan. Ich bin meinem Beruf zu genüge, habe dem genug getan. Aber ich merkte gleich dann irgendwann so, Robert, du machst den Podcast gerne. Immer sitzen mit David hier und wenn du redest, findest du das total bereichernd. Du schaust die Filme richtig gerne und bist gerne im Kino. Und immer wieder merkte ich ja morgens, warum quäle ich mich denn manchmal so vor die Kamera? Und da habe ich lange darüber nachgedacht, na, ich morgens dich mal wieder reinzugrooven. Warum magst du diesen Film? Warum hast du diesen Film? Oder warum ist er dir so egal? Und das mal wirklich von innen zu durchdenken und nach außen zu tragen, das ist für mich ein Leidenschaftsthema. Und das meine ich mit, genügt das? Ich habe für mich gemerkt, dass ich viel mehr in mir trage, an Ideen, Gedanken zu Filmen oder Serien, als ich in letzter Zeit bereit war, irgendwie zu teilen. Im Rahmen meiner Arbeit. Weil diese paar Minuten, die man da sitzt, 10, 15 Minuten vor der Kamera, da muss man auch sagen, es sind die energetischsten am Tag. So geht es mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die saugen so viel wie die nächsten 4, 5 Stunden am Tag manchmal. Dieses vor der Kamera dann so rausstrahlen an Kraft. Und das meine ich mit, hat das genügt. Nicht für das Publikum, sondern für mich, um zu sagen, und da hast du ja richtig gesagt, genügt es für mich. Und da habe ich gemerkt, nee, das hat's zeitweise nicht mehr getan. Und ich glaube, ein kluges Publikum, was man nämlich dann, wenn man das unterschätzt und denken kann, ah, das andere reicht auch, sieht den Unterschied.
Und spürt den Unterschied. Ja, ja, das sowieso. Ich glaube, die Leute werden immer merken, ob du leidenschaftlich bist und ja, ob du das liebst, was du da machst, ob du hinter dem stehst, was du da auch sagst. Ich würde auch meinen, dass es auch Teil des Erfolgsrezepts sein kann. Aber ja, das ist so diese persönliche Komponente gewesen. Es gab ansonsten dieses Jahr, ich glaube, noch die größte Diskussion gab es mal wieder, habe ich das Gefühl, um die Oscars, die dieses Jahr so ein bisschen in der Relevanz noch mal mehr abgesunken sind, bei dem ich aber auch sagen muss, weil ich habe dieses Jahr ja auch mal wieder mit reingeguckt zur Hälfte und ich fand es halt scheußlich. Ich fand es wirklich scheußlich und ich muss mittlerweile echt sagen, ich wäre nicht traurig drum, wenn es die nicht mehr geben würde in 1, 2 Jahren, weil das ist...
Das wird ja nicht passieren.
Also sie, ja, es ist natürlich auch eine große Werbeveranstaltung irgendwo.
Sie wandern zu YouTube.
Ja.
Mal gucken, wie das dann überhaupt wird. Oscars auf YouTube, das fühlt sich so falsch an.
Ja, ist halt ein teures Ding, ne? Also es ist halt die Frage, ob sie sich das dann noch lange leisten können, wenn die Zahlen auch weiter einbrechen. Weil wenn die Zahlen weiter einbrechen, dann will da auch keiner Werbung buchen.
Na gut, YouTube kann sich das leisten, ohne dass er Werbung bezahlt.
Ja, wenn die das bezahlen, ne?
Klar. Ja, das sollte... Wir müssen schon noch sagen, das Thema künstliche Intelligenz, auch in der Filmwelt, ne? Also Ben Affleck, nur mal für Sachen zu nennen, Ben Affleck hat Netflix seine Firma verkauft mit künstlicher Intelligenz. Disney hat Midjourney und Minimix verklagt, gleichzeitig einen Deal mit OpenAI gemacht, der keine paar Wochen gehalten hat. Der ist durch. Lionsgate hat einen größeren Deal gemacht mit, oh, wie hieß die Firma? Runway, glaube ich, Runway, um Skripte zu entwickeln für so neue Serien, die eigentlich auf Franchises konzipiert quasi, lassen sich Ideen pitchen durch eine KI. Und Google hat jetzt 75 Millionen Dollar in A24 investiert.
Ja,
und plus diese ganze Diskussion vom Anfang des Jahres schon, die nach wie vor Netflix und die deutschen Stimmen und die Verträge, die quasi eine Klausel vorsehen, dass diese Stimmen benutzt werden können, um eine KI zu trainieren.
Hast du da eigentlich ein Update? Weil ich habe jetzt nur noch neulich mal ein Video von dem SpongeBob-Sprecher gesehen.
Ja.
Da hat sich offenbar auch immer noch nichts getan in dieser Frage.
Nee, das hat jetzt das erste Mal seit 2006, wird Russell Crowe eine andere Stimme haben. Der Sprecher von Russell Crowe hat da auf Instagram ein Statement rausgegeben, was wirklich auch viral gegangen ist. Das ist das erste große Ding, wo Stimmen neu sind. Dann war, jetzt fehlen mir gerade die Bar, dann war Alan Richson in War Machine, hatte eine andere Stimme, wo man nicht ganz genau weiß, ist es darauf zurückzuführen, aber es ist eine andere als bei Reacher. Und irgendein Serienbeispiel hatte ich noch, wo die Stimmen anders sein werden. Also es gibt jetzt so große, gerade bei großen Namen fallen natürlich die Änderungen dann auch auf. Aber im Fall von Russell Crowe ist das auch ganz klar vom Sprecher benannt, dass er das nicht mitmachen wird.
Nochmal zurück zu KI. Ich finde es interessant, dass wirklich mehrere große Filmemacher, unter anderem einem Roland Emmerich, aber auch einen Steven Soderbergh zum Beispiel, auch noch einige andere. Ich habe den Namen, also irgendwann habe ich dann mir die Namen nicht mal mehr gemerkt, weil es so viele Leute wurden, wo ich auch dachte...
Auch Scorsese, der meinte so für Storyboards und sowas.
Ja. Also ich finde es sehr interessant, wie viele Leute jetzt auch sagen, sie machen dann einen ganzen Film mit. Es wird ja diesen Film mit Val Kilmer geben, der... Ihr werdet euch jetzt fragen, wie er das hinbekommen hat, aber ja, der ist eigentlich schon ein paar Jahre tot und jetzt ist er dann doch wieder auf der Leinwand zu sehen, nämlich als KI-Version. Und wir werden, glaube ich, spätestens im nächsten Jahr werden wir gucken müssen, was macht das mit uns, wenn solche Filme immer häufiger
kommen. Ich hatte die Tage wirklich ein Fake-Trailer, also so eine mögliche Szene aus einem Fight Club 2 gepostet, gerepostet, weil ich wirklich gesagt habe, ich weiß, es ist KI, aber ich würde es gucken.
Dieses Ding, was da bei der Fußball-Weltmeisterschaft, ja, die beiden, die
dann... Ja, aber als sie dann, hast du mal die Szene gesehen, die draus geschnitten wurde, wie die beiden sich gegenüberstehen?
Genau,
und dann,
wo er dann sagt, I want you to hit me as hard as you can, ja. Und der sagt dann, nee, mach ich's nicht.
So hat es angefangen. Und die zweite Regel des Fight Club ist... Also das fand ich zum Beispiel gruselig, dass das nicht gedreht worden ist. Das sieht schon, da war ich dann so, und Gina neben mir, die das immer sofort erkennt. Und zwar klar, das ist KI, so ja, rein logisch, aber nur so vom Draufschauen, erschreckend.
Also wenn du nur mit einem halben Auge hinguckst, dann ist es wirklich erschreckend.
Ich weiß auch, nee, auch anderthalb Augen, also finde ich.
Ja, 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 klar.
Ich weiß es besser, aber gesehen habe ich es nicht besser.
Ja, ich glaube auch. Vor allen Dingen, wenn du dieses Video jemandem zeigen würdest, der diese ganze KI-Debatte verschlafen hat, der sagt, so habe ich noch nie gesehen, und dem zeigst du das, der würde das nicht erkennen. Du würdest vielleicht denken, so, oh, die Farben sind aber, da hat jemand am Color Grading gedreht und so. Und man merkt auch immer, wenn Gesichter so für eine Millisekunde entgleisen, das ist bei dem Video zum Beispiel auch zu sehen, dass ja, so ein paar...
Keine zwei, drei Jahre mehr, dann ist das auch ausgemerzt.
Dann ist das auch ausgemerzt, ja, ja.
Man muss natürlich sagen, diese ganze KI-Thematik, das ist semi-off-topic, treibt die Hardwarepreise wie bescheuert in alle Richtungen.
Yeah.
Also für Leute, die schneiden oder gerne zocken. Ich habe mein Steam Deck, was ich mir gekauft habe, teurer verkauft, als ich es gekauft habe vor 2 Jahren. Das ist irre.
Das wundert, glaube ich, niemanden, dass du das teurer...
Nein, nicht mit Absicht sogar. Die kosten 300 Euro mehr.
Ja, ja.
Das ist einfach krass. Obwohl die schon 2 Jahre alt sind, kannst du dir nicht vorstellen.
Werbung.
Und damit schalten wir rein in die Werbung und bedanken uns bei Surfshark. David, sind wir mal ehrlich, hier in Deutschland, wir können einen Haufen Sachen streamen, aber die Welt ist größer als Deutschland.
Ja.
Ja, und das heißt, auf der Welt gibt es auch noch viele andere Sachen, die man zum Beispiel schauen kann, die wir hier aber manchmal nicht zu Gesicht bekommen.
Ja, wir hatten ja neulich über Hokum gesprochen, der in den USA schon zu haben ist. Bei uns geht das leider noch nicht. Wenn du aber deine virtuelle Location ändern kannst, dann ist das durchaus möglich.
Mit Surfshark, über diesen VPN, kann man zum Beispiel seine virtuelle Location ändern und damit hat man dann auch Zugang zu anderen Inhalten aus anderen Ländern. Ja. Und das ist natürlich was, wenn man Bock hat, Dinge zu sehen, wo es hier ewig dauern wird, von dem man das natürlich gerne probieren kann. Aber auch in anderen Bereichen, ne? E-Mails checken. Da geht es ja auch generell darum, mehr Sicherheit zu haben. Genauso wie zum Beispiel, wenn du online rumbrowst und in verschiedenen Shops gesammelt wird, was kaufst du dir eigentlich? Nicht jeder muss wissen, was du kaufst und dann Vorschläge erhalten. Deswegen ist Surfshark ein sicherer Partner an dieser Stelle und wir haben natürlich einen spannenden Code für euch, nämlich auf surfshark.com/schwafel oder nur mit dem Code Schwafel auch. Direkt bekommt ihr 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN.
Und damit habt ihr dann auf jeden Fall eine ganze Menge Zeit, wo ihr nicht nur sicherer im Netz seid, wo ihr aber auch vielleicht euren Horizont erweitern könnt.
Surft mal sicher mit Surfshark und guckt euch Sachen an, die ihr hier noch nicht schauen könnt. Denkt dran, surfshark.com/schwafel oder der Code Schwafel für 4 zusätzliche Monate Surfshark. Vielen Dank an dieser Stelle und damit schalten wir raus aus der Werbung hinein in den Podcast.
Werbung Ende.
Wollen wir mal ein bisschen durchgehen, was uns so filmemäßig dieses Jahr bewegt hat? Ich finde ja, da war so ein bisschen was. Ich meine, im Januar hatten wir natürlich die ganzen Prä-Oscar-Favoriten. Wir haben Marty Supreme damals gesehen. Der ist bei mir auch aktuell noch so mein Lieblingsfilm des Jahres.
Ich hatte 2 bei mir.
Was ist denn auf der 1?
Astronaut.
Der Astronaut. Ah ja, okay, der ist gar nicht in meiner Liste. Wir haben in diesem Monat, dann hatten wir noch No Other Choice gesehen. Aber wir haben auch richtig auf die Fresse bekommen mit Return to Silent Hill, der dann schon ein bisschen wehgetan hat.
Der ist böse blöd gewesen. Du hast das irgendwie chronologisch, ja? Okay, ich habe hier nur meine Rankings.
Ja, ich habe es hier nur nach Monaten bei Letterboxd.
Meine 3 ist noch ganz frisch, verflucht normal. Also der hat auch richtig nachgeklungen.
Ja,
I swear.
Den habe ich bei mir auch in der Liste, I swear, muss ich sagen. Der ist auch bei mir.
Hättest du den geguckt, wenn ich den nicht eher so, weil ich hatte das Gefühl, den kriegt man ja so, hat man so gar nicht.
Hättest du den nicht so sehr gelobt, hätte ich es mir, glaube ich, nicht angeguckt und bin super froh, dass ich es getan
habe. Deswegen müssten wir eigentlich Songs
and
Blue zumindest noch vor Jahresende mal nachholen dieses Jahr.
Es gibt schon wieder so ein paar Filme, bei denen ich sage so, oh, die möchte ich unbedingt gucken. Aber darauf kommen wir dann in der nächsten Folge, wo wir über unsere meist erwarteten Sachen schauen. Send Help bin ich mit dabei von Sam Raimi. Frau mit ihrem Boss auf einer Insel gestrandet. Der war mal wieder so richtig Horror-Comedy, wie man sie von Sam Raimi gewöhnt ist. So wie damals dieser Drag Me to Hell. Hat mich sehr daran erinnert. Geiles Setting auch mit der Insel und geile, freche, böse Ideen.
Das, wo dann Triangle of Sadness so gescheitert ist, sobald es auf die Insel ging, war das hier der Film, den ich dann brauchte an der Stelle.
Ja, ja, wenn das angeschlossen wäre an den ersten Teil.
Ich hatte Rental Family kürzlich ja nachgeholt, der war ja auch noch im Januar.
Stimmt, der war im Januar, ja.
War ja richtig schön. Richtig schön.
Ansonsten kann man, glaube ich, im Januar noch festhalten, da gab es ja diese Sonderscreenings von Iron Lung. Das ist diese Videospielverfilmung. Die haben nicht alle auf dem Schirm und trotzdem ist es ein Mega-Erfolg gewesen, weil Markiplier, der große Let's Player aus den USA, ich glaube, hat 15 Millionen Abonnenten oder mehr sogar schon mittlerweile, der hat das einfach durch so kleine Promo, hat auf seinem Kanal darüber geredet, hat da immer mal einen Trailer hochgeladen, hat dann gesagt, ey, weltweit gibt es an diesen Tagen Screenings. Ich war hier in einem Screening und es war ausverkauft, es war krass. Und der Film war okay, wie ich finde, aber es ist interessant zu sehen, wie man am System Hollywood ganz krass vorbei arbeiten kann. Da sind ja alle richtig schockiert gewesen, dass der nicht nur gesagt hat, so ich bringe das zu meinen Konditionen raus, sondern auch jetzt, wo er nachträglich gesagt hat, auch der Digital-Release wird ausschließlich von mir verwaltet. Ich glaube, das macht in Hollywood viel mehr Leuten Angst, als wenn die jetzt sagen, oh, Curry Barker oder Ken Parsons, die werden einfach ins System integriert und assimiliert. Aber ein Markiplier, da gab es schon tatsächlich so ein paar Artikel, wo Leute geschrieben haben, so, oh, gucken wir mal da genau hin auf solche Modelle. Das ist natürlich verbunden mit einer extremen Reichweite, das muss man klar sagen.
Und die Mr. Beast wird ein Kino, wenn er einen Kinofilm machen würde, was dabei rum passieren würde.
Müsste dann, glaube ich, auch noch, also ich glaube, bei Mr. Beast ist zum Beispiel, würde ich einen Unterschied sehen. Weil Markiplier ist so jemand, der hat so diese Community-Bindung und der hat auch ein gutes Standing. Mr. Beast ist so ein Fluff-Piece-Producer. Alle kennen ihn, aber die Videos sind eigentlich nur für kurze Unterhaltung. Ist das wirklich so jemand, wo man sagt,
das wäre kein Filmfilm. Das wäre ein Film, wo die Leute den
Hut kaufen.
Warum geht man denn? Na, auch nicht. Ich glaube, Mr. Beast würde die Tatsache, dass du ins Kino gehst, noch mit einem Gewinnspiel oder so verknüpfen. Allein, dass du schon hingehst, gibt dir die Chance.
Für jeden Kinogänger retten wir ein Menschenleben.
Ja, und jeder 10.000. Kinogänger gewinnt $10.000. So. Ungefähr sowas. Er würde schon ein Happening machen aus dem Weg dorthin. Er würde das Erlebnis erweitern, um die mittelmäßige oder niedrige Qualität des eigentlichen Filmes aufzufangen.
Mr. Beast, falls du das hier hörst.
Ja, aber das wäre Mr. Beast Strategie. Und ich glaube, da wird zumindest mal in den USA was funktionieren.
Ja. Ja, ey, ich bin gespannt, wo es dahin geht. Aber es war interessant, das mal zu beobachten. Ich habe eins meiner Highlights im Februar gesehen. Ja. Nämlich Is This Thing On? Den fand ich richtig gut.
Oh nein.
Was?
Den habe ich gar nicht in meinen Ranking.
Den hast du nicht in deiner Liste.
Warum ist das, wie kann das denn mir passieren? Ich hasse das. Ich gehe alles durch. Wann ist denn der?
Aber deswegen sind doch Letterboxd. Guck in dein Diary
ja, ich
rein.
Ja, genau bin ich. Hier, gerated Diary dieses Jahr gerated, nach meinem eigenen Rating gerankt.
Ja.
Und dann steht da nicht hier drin, ist das Singer und ich habe den vergessen zu loggen.
Ach, du hast den nicht geloggt. Ah, das kann passieren.
Ach, was eine Scheiße.
Das passiert mir auch manchmal.
Och, ich bin ja blöd.
Ja, der war super. Will Arnett spielt einen Mann. Es ist so, die Scheidung bahnt sich an. Eigentlich will er das gar nicht, aber er weiß auch nicht, was er sonst machen soll. Und dann läuft er eines Abends an einem Comedy-Club vorbei, stellt sich einfach auf die Bühne und erzählt von seiner Ehe. Und stellt sich heraus, die Leute lachen, obwohl es gar nicht unbedingt zum Lachen ist. Und das beschreibt sehr schön diesen Film, der da eine schöne Balance findet, der toll über Beziehungen erzählt, über Midlife-Crisis und es ist ein patriarchaler Albtraum, wie uns eine Kritikerin hier in Berlin erzählen wollte. Ich finde den ganz toll, der hat mir Spaß gemacht, den ist ein kleiner Geheimtipp, den man unter anderem gucken kann. Ansonsten war der Februar für mich aber so ein bisschen, weil Scream 7 hat mich ja gar nicht abgeholt.
Den ist sogar auf meiner schlechtesten Liste gelandet. Ja. Ich habe jetzt hier parallel Is This Thing On gelockt und er ist aber immer noch nicht in meiner Liste.
Ja, dann, du
Wie
musst.
Wie kann das denn sein? Ach Mann.
Ja, guck's dir mal zu Hause. Wuthering Heights war noch im Februar.
Hör mal auf, jetzt habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich fand den doch so gut. Aber jetzt im Nachhinein auch nicht mehr. Also fand den ja verhältnismäßig gut. Alle Welt hat den zerrissen.
Ja.
Ich möchte jetzt nichts dazu sagen.
Ja. Aber ich glaube, da ist jemand auch relativ nah in einem Poloch mit seiner Zunge gekommen und vielleicht sind da wieder Dinge geschwiegert worden.
Das muss jetzt wieder aufgegriffen werden.
Ja, nee, du hast es ja aufgemacht.
Ja, aber so. Dann auch wieder geschlossen.
Was war denn im März so los, Robert? Ich habe da ja noch einen Film gesehen, den hast du nicht geguckt,
der
auch in meiner besten Liste des Jahres ist, nämlich The Testament of Anne Lee. Fand ich richtig gut. Das war dieser Film, wo es um dieses Shaker-Movement geht.
Wo sie nach Südamerika flüchtet oder so, von ihrem Mann weg in die USA.
Mit Amanda Seyfried ist richtig stark, weil es auch wieder so ein Film, bei dem ich immer fasziniert da sitze, was Leute für ihren Glauben tun würden. Das hat mich wirklich beeindruckt. Das war mein Highlight im März. Tatsächlich, Der Astronaut kam ja auch. Dem habe ich ja nur 3 Sterne gegeben. Ich hatte wieder eine Bad Mood offenbar.
Das ist aber auch völlig in Ordnung. They Will Kill You, hattest du den nachgeguckt? Mhm. Den mochtest du nicht so sehr, ne?
Ja, auch 3 Sterne gegeben. Ich fand auch, der hat so viel Potenzial liegen lassen, weil das dann doch ein bisschen wenig gewesen ist und irgendwie der mich nicht so abgeholt hat. Dasselbe galt für mich ja für Ready or Not 2. Mhm. Sind die nicht, glaube ich, gleichzeitig im Kino
fast aufgeschlagen? Eine Woche oder 2 Wochen, ja, Unterschied. Ja. Hoppers ist bei mir ein bisschen gewachsen noch in den Monaten danach. Dachte ich immer wieder zurück, ach, die Message
war ja auch ein Mega-Hit. Ja, hättest du das gedacht?
Das habe ich gar nicht mehr verfolgt.
Der hat so klammheimlich, ich glaube, der hat weltweit schon mal nach, wie viel der eingespielt hat, aber der war dann plötzlich in den Top 10 mal ganz kurz mit drin.
Animationsfilme sind halt immer etwas, wo richtig viel Geld drin steckt. 150 gekostet, 372 eingespielt. Das spricht eher für eine schwache Top 10 als für den Film selbst.
Ja, das stimmt.
Muss man sagen.
Aber es ist ein Überraschungserfolg, würde ich sagen, weil ich hätte nicht gedacht, dass der überhaupt irgendwo...
Ja, der war irgendwie so gar nicht da, habe ich das Gefühl.
Ja.
Ansonsten ist im März ist nichts mehr weiter.
Geht dir das aber auch so? Weil das Gefühl habe ich auch so ein bisschen. Dieses Gefühl von, der ist gar nicht da. Das spiegeln mir auch Zuschauer und Zuschauerinnen ganz häufig, dass die sagen, oh, ich habe das gar nicht mitbekommen. Oder, oh, der kommt schon, wusste ich nicht. Es gibt einen zweiten Teil hiervon, habe ich nicht gehört. Ne? Also ich glaube, dieses ist gar nicht da, geht ja selbst uns beiden so. Weil die Masse an Trailern und neuen Filmen und...
Und auch Serien.
Ja.
Extrem hochwertig produzierten Serien. Also ich glaube, viele, die Filme lieben, sind ja nicht so sehr wie du. Filme, aber nicht Serien, sondern viele nehmen auch gerne beides. Und so eine Serie ist dann ja wie 5 Filme oder so eine Staffel von.
Und du kannst bei den Serien ja heutzutage, das finde ich dann so interessant, ich habe dieses mit Carly angefangen, diese Serie, die du jetzt auch geschaut hattest, wo der Ehemann, spielt von Sam Worthington, wird verdächtig, sein Kind umgebracht zu haben. I Will Find You. Und bei der ist es zum Beispiel so, die musst du gucken, um zu verstehen, dass sie Müll ist, weil sie sieht halt echt gut gemacht aus. Also, ne, sie ist gut gefilmt, die Darsteller sind gut, aber die Story, also was heißt Müll? Ich fand die Story halt, hat mich nicht gepackt. Carly hat es zum Beispiel sehr gerne auch zu Ende geschaut, aber mit mir hat das leider nichts gemacht. Und dann sind aber auch schon wieder 6-7 Stunden um, wenn du damit durch bist.
Das ist ja, glaube ich, die 12. oder 13. Serie von diesem Autorin auf Netflix.
Ja?
Ja, von diesem Harlan Coben. Da gibt es schon 12 andere Sachen. Krass. Von dem. Das ist quasi so eine Art, weiß ich nicht, wie heißen die, Adler Olsen oder so, wie so schwedische Krimibuchautorin, die dann alle so durchverfilmt werden. Das ist ein festes Publikum. Ich glaube, das sind die so nativ auch den Tatort sonst schauen sonntags, sind dann dabei und dann schwimmt es hoch. Wahnsinnig erfolgreich.
Aber ist es dann eben noch mehr Content für eine Welt, die, glaube ich, gar nicht mehr den Überblick behalten kann.
Ja.
Und dadurch so...
So eine WM geht dann 2 Wochen länger auf einmal.
Ja.
Und die Champions League geht jetzt auch mit 40% mehr Spielen und alles wird ausgeweitet und ausgeweitet. Es mangelt ja nie an irgendeiner, wir könnten das hier 50 oder 100 Jahre weitermachen. Genau,
wenn die WM zu Ende ist, wartet in den Startlöchern schon Toy Story 5, der in den USA schon gestartet ist, aber wegen der WM hier noch nicht kommt in Europa. Das ist alles weird so und ich habe ehrlich gesagt nicht mal mitbekommen, dass Toy Story 5 jetzt schon ansteht.
Ich meine jetzt mal ehrlich, wir haben gerade Folge 268. Und wir hatten manchmal in so Sommerlöchern noch so ein, was soll man, also was ist denn unser Thema? Aber inzwischen haben wir uns auch so eingegroovt, es ist ja immer was da zum Reden. Es hört nicht auf.
Ich finde, The Drama war dieses Jahr noch so ein Film, bei dem man auch das Gefühl hatte, der geht so ein bisschen viral. Die beiden Stars waren überall.
Ich finde, das Thema funktioniert hier nicht so dolle. In den USA funktioniert, jetzt können wir es ja mal sagen.
Was denn?
Worum es da eigentlich geht.
In The Drama?
Wir haben ja nie darüber geredet, wir haben ja nie darüber geredet, weil wir ja da nicht spoilern wollten, was genau sie verbrochen hat in der Vergangenheit und warum das hier in Deutschland nicht so funktioniert wie in den USA als Thema. Aber wir müssen jetzt nicht über The Drama nochmal großartig reden, aber irgendwie haben wir uns da nie weiter dazu ausgetauscht. Der funktioniert halt in den USA ganz anders, weil es um, das kann ich jetzt sagen, Waffengewalt geht.
Ja.
Ja, und das ist in Deutschland ganz anders, kulturell nicht verankertes Thema im Vergleich zu den USA. Deswegen, so richtig hat er hier stattgefunden?
Ich würde schon sagen, ich finde schon, dass The Drama auf jeden Fall weltweit so ein Thema war. Der ist jetzt nicht so eine virale Bombe wie Obsession, aber ich finde, das merke ich dann immer an meinem Umfeld, am Erweiterten. Also wenn Carly und eine Holly, aber auch so, wenn Freunde auf mich zukommen und sagen, ey, hast du schon was von The Drama gehört? Dann weiß ich, der hat meine Film-Nerd-Sphären verlassen. Und da haben Leute dann irgendwie durch Instagram oder TikTok mitbekommen. Also da ist Social Media schon auch ein wichtiges Tool geworden. Beißt sich manchmal so ein bisschen mit den Stories, die wir auch gehört haben, dass auf TikTok Obsession und Backrooms komplett schon quasi anzugucken sind. Aber trotzdem, die Leute werden davon angehalten, von Social Media Trends, was ich eigentlich ganz cool finde.
Ich glaube, Michael müssen wir jetzt nicht nochmal hier großartig aufgreifen.
Ich glaube nicht,
dass wir Michael... The Mummy war eine große Enttäuschung.
The Mummy?
Ne, der war, ja, oder war mehr Hoffnung hinter dem Film, oder?
Die Cronin's The Mummy. Ich habe dem 4 Sterne gegeben, ist für mich einer der Hits des Jahres, aber ich habe da viel von Leuten gehört, dass sie sagen, hä, verstehen sie nicht, sie fanden den nicht gut. Also den mochten einige, aber dann selbst die, die ihn mochten, haben sich dann darüber beschwert, dass er zu nah an Evil Dead dran sei. Und ich glaube, das war für mich gerade so der Punkt, wo ich dachte, jo, cool. Ich habe den in einem richtig euphorischen Zustand geguckt und hatte großen Spaß. Deswegen, das ist, glaube ich, so einer von denen, die funktionieren nicht bei jedem, aber bei mir hat das da richtig Klick gemacht.
Okay. Teufel trägt Prada 2, das war ein sehr erfolgreiches Ding. Hätte ich nicht gedacht, dass der so wiederkommt. Der fühlte sich wie eine Hülle an von dem ersten Teil.
Das ist dieses Jahr so viel gewesen, ne? Filme, bei denen man dachte, das wird nichts mehr, weil die Leute auch gesättigt sind, auch von sowas wie Teufel trägt Prada 2, wo jemand sagt, so, wir haben nochmal eine Idee, 20 Jahre später. Und die Leute gehen halt trotzdem rein. Ich ärgere mich da immer so ein bisschen drüber, auch wenn ich mich natürlich für das Kino freue. Insgesamt bin ich immer traurig, so wenn ich denke, ah, really? Der Teufel trägt Prada 2? Da gab es keine Alternative.
Wenn der nächste Alien-Film kommt, bist du da auch dabei.
Ja, natürlich bin ich da auch dabei. So, aber
die kriegst du ja ständig, außer, ich meine, es ist zwar schlecht geworden, aber es gibt dann den nächsten Rambo, den nächsten Terminator, den nächsten Rocky, den nächsten Dings, aber auf dieser anderen Schiene, wo man jetzt sagt, Frauen sind in erster Linie die Zielgruppe, wo sind denn da die Franchises?
Ja, das stimmt, da
hast du recht. Willst du natürlich Blond-Serie, okay, aber weiß ich nicht.
Ja. Gut, und, nee, ich nehme es zurück, du hast vollkommen recht.
Wie heißt die denn hier? Schokolade, hier, Schokolade, nicht finden.
Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja eher so der Typ, der sagen würde, scheiß auf Franchises. Ne? Also The Drama ist ja eigentlich in dem Monat der Film, der hätte es viel mehr verdient gehabt. Und das ist ein Film, das ist nicht nur ein Frauenfilm, sondern da können Paare locker easy reingehen, Singles reingehen, aller Geschlechter, das ist überhaupt kein Thema. Bei The Devil Wears Prada, das ist auch so, es ist ein Frauenfilm, als das wird er verkauft, als selbst wir benennen es als solches. Und komisch, dass es so Franchises geben muss. So
ja, aber ich meine, zumindest, dass es mal da stattfindet. Was gibt es denn sonst? Pitch Perfect? Und dann hier, na, wie heißt sie denn? Nicht Schokolade, doch Schokolade zum Frühstück. Das ist jetzt deutscher Zusatztitel. 4 Filme.
Ja, ja. Bridget Jones,
so. Und da muss ja schon ganz schön weit zurückgehen. Aber nee, aber Top Gun 2 und der dritte Teil kommt, gar kein Problem. Und Creed ist dann noch der Anhängsel von Rocky mit einer eigenen Serie. Da finde ich schon krass. Dass,
aber da, ja, so aber die kritisieren wir hier auch ja meistens. Also es ist ja nicht so.
Es geht ja nur mal um die Existenz. Ja, ich finde schon krass, dass nicht mal die Existenz. Du kannst erst was kritisieren, wenn es da ist.
Ja.
So, und es ist nicht mal da. Das finde ich schon auch noch krass. Man muss mal, finde ich, ganz kurz diesen Crime 101, ich weiß gar nicht, wann der kam, fällt mir, aber ich würde den jetzt vergessen im Verlauf, dass der, weil der fließt hier irgendwo weg.
Ja.
Mal kurz erwähnen, dass der echt auf eigene Art so ein wilder Tipp ist dieses Jahr. Der sich anders anfühlt.
Ich fand ihn auch wirklich gut. Der hat mir Spaß gemacht, den nochmal nachzuholen. Ich will auch nochmal Rose erwähnen, den fand ich auch echt gut. Du hast auch The Sheep Detectives bei dir noch drin, der im Mai ja kam. Ne?
Glenkill ist auch, ja, der ist cool.
Der hat wirklich auch mir gefallen.
Ich will auch versuchen, mal in meinem Top 10 ein bisschen Varianz drin zu haben. Manchmal geht ein anderer Film, den ich vielleicht sogar einen Ticken besser finde, raus, dafür, dass ich sage, ey, ich will aber auch den Leuten ein Genre, also so, weil, wann hast du denn mal die Möglichkeit, sowas wie so eine Familienfilm damit reinzunehmen? Da habe ich den dann auf jeden Fall drin. Während The Mandalorian und Grogu, der hat jetzt auch nicht mehr. Ich hab gar nichts, also der ist passiert und war weg.
Ja, das reicht dann für einen kurzen Aufreger und es reicht dann für ein paar Headlines der Marke, guck mal, haha, Disney wurde geschlagen von Backrooms und von Obsession. Aber das war es. Es ist so eine Randnotiz, so eine Lachnummer geworden. Das ist schade, ehrlich gesagt, weil so schlecht ist der Film dann halt auch nicht.
Aber ich glaube auch, dass diese Menschen, die sich daran dann wirklich so sehr ergötzen, da ist nicht wirklich viel Filmliebe dahinter.
Nee.
Die bleiben dem Filmthema nicht generell treu über viele Genres hinweg, sondern nur auf so einer Marke vielleicht dann wie Star Wars oder Marvel.
Ja, oder es wird alles so zu Extremen überstilisiert. Ne? Das sind dann die, die sich jetzt auch hinstellen und sagen, das DC Cinematic Universe geht unter oder müsse abgeschafft werden wegen Supergirl.
Und dann macht 4 Wochen später Spider-Man 1 Milliarde und dann sieht sie wieder
ganz anders aus. Ja, und vor allem, wenn der nächste Film jetzt super wäre, dann wäre wieder alles super. Und ne, so sind wir Menschen, aber es ist manchmal anstrengend.
Nach der Logik hätte man doch auch bei den Christopher Reeve-Filmen sagen müssen, dann irgendwann, das wird nichts mehr.
Hat man ja auch, nur gab es noch das Internet nicht. Was meinst du, was los gewesen wäre? In den 90ern kam da ja, glaube ich, Superman 4, Die Welt am Abgrund, gilt ja so als richtiger Tiefpunkt. Oder auch bei Batman und
diese
Robin
Mr.
damals.
Mr. Freeze-Nummer, genau.
Genau, Batman und Robin, auch da, die Fans wären wahrscheinlich auch da schon auf die Barrikaden gegangen, aber dieses Fantum hat sich ja übers Internet auch erst noch potenziert. Also wir leben in wilden Zeiten und begleiten die mit euch. Ich will noch ganz kurz erwähnen, dass ich habe diesen Splitsville vergessen. Das war so eine kleine Komödie, die ich Anfang des Jahres erwähnt habe. Die war super schräg mit Dakota Johnson unter anderem. Das ist für mich neben Crime 101 der Geheimtipp des Jahres, ehrlich gesagt, Splitsville. Von dem nämlich so gut wie kaum jemand mitbekommen hat. Und dann sind wir schon fast im Hier und Jetzt. Ich glaube,
ja, für so. I Swear war noch im Mai. Disclosure Day war die also nicht von wegen schlechtester Film, aber zwischen Hoffnung und Erwartung und dem Erlebnis war Disclosure, finde ich, mit das größte Gefälle gehabt.
Ja.
Disclosure Day. Das war nix für mich. Scary Movie 6 war ganz nett.
Mhm. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal in der nächsten Folge.
In
was
die Zukunft?
Kommt noch? Was wollen wir? Worauf freuen wir uns? Und schauen wir mal, was wir jetzt machen.
Das ist ey, Leute, bis nächste Woche. Macht's gut.
Tschüss.
Martin, sagst du auch Tschüss?
Tschüss.